Ich fahre zur Regierungserklärung fort. Ich darf noch mal daran erinnern, dass wir für die heutige Aussprache 9 Stunden und 30 Minuten vereinbart haben. Wir beginnen mit dem Bereich Finanzen und Haushalt. Vorgesehen ist eine Dauer von 90 Minuten. Es beginnt der Bundesminister der Finanzen, Herr Lars Klingbeil.
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 9 Tage ist die neue Bundesregierung nun im Amt. Der Übergang von Olaf Scholz zu Friedrich Merz war geprägt von einer guten Zusammenarbeit zwischen Demokraten. Mit dem Koalitionsvertrag und dem zuvor bereits beschlossenen Grundgesetzänderungen haben wir gezeigt, was wir erreichen können, wenn wir in der demokratischen Mitte zusammen handeln und wenn wir Brücken bauen über unterschiedliche Standpunkte hinweg. Es war ein geordneter, ein von Respekt getragener Machtwechsel, den wir hier in Deutschland erlebt haben. Und ich will betonen, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir sehen in vielen anderen Staaten, dass Institutionen, dass die Justiz, die freie Presse, individuelle Grundrechte angegriffen werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier einen Koalitionsvertrag verabredet haben, der Chancen für unser Land eröffnet, dass wir die Regierungsgeschäfte gut übergeben haben. Das ist ein festes Fundament unserer Demokratie, und ich bin allen dankbar, die daran mitgewirkt haben. Und allen voran möchte ich an dieser Stelle Olaf Scholz für seine Arbeit als Bundeskanzler danken. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich das hier auch anfügen. Ich möchte meinem Amtsvorgänger Jörg Kukies danken für das, was er in wenigen Monaten alles für unser Land geleistet hat. Ich bin beeindruckt davon, was ich in den ersten Tagen im Finanzministerium erleben durfte, hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen von dieser Stelle auch ein Dank an Jörg Kukies und an die vielen Kolleginnen und Kollegen im Finanzministerium, die dafür sorgen, dass unser Land gut funktioniert. Wir tragen Verantwortung für Deutschland. Das ist die Überschrift des Koalitionsvertrages. Und wir haben den Anspruch, dass jetzt schnell spürbar wird, dass sich etwas verändert in unserem Land. Wir haben uns vorgenommen, Deutschland schneller, einfacher und gerechter zu machen. Wir wollen diejenigen in den Mittelpunkt stellen, die Verantwortung übernehmen, auf der Arbeit, im Ehrenamt, in den Familien. Wir wollen arbeiten für die hart arbeitende Mitte unseres Landes. Es sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den letzten Jahren vieles getragen haben und die manches, wie etwa eine marode Infrastruktur, ertragen haben. Sie haben das Land am Laufen gehalten in schwierigen Zeiten. Sie verdienen eine Regierung, die Ihnen mit Respekt begegnet, und eine Regierung, die hart für Sie arbeitet. Und das haben wir uns vorgenommen. Deswegen werden wir investieren in Kitas und Pflege, in Bildung, in Wohnraum, in sichere Renten. Wir wollen zur Mitte der Legislatur die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen senken. Und wir werden Verbesserungen beim Kindergeld erreichen. Zuallererst gilt aber, wir müssen unser Land wieder auf Wachstumskurs bringen. Wir müssen die Arbeitsplätze in diesem Land sichern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle sind doch beeindruckt und auch motiviert von den vielen Gesprächen, die wir in unseren Wahlkreisen führen, wenn wir dort mit Menschen, mit Familien reden, die sich nicht sicher sind, ob ihr Arbeitsplatz in wenigen Monaten noch existiert. Wenn an den Küchentischen darüber geredet wird, ob man das Haus noch weiter abbezahlen kann, ob die Ausbildung für die Kinder noch weiter finanziert werden kann. Und deswegen sendet dieser Koalitionsvertrag ein klares Signal. Wir wollen die wirtschaftliche Stärke unseres Landes wieder nach vorne bringen, die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Deswegen ist das Thema Nummer 1 im Koalitionsvertrag. Wir wollen die Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Stärke in unserem Land sichern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen, dass die Wirtschaft, das Handwerk, der Mittelstand, die Industrie gestärkt werden, dass neue Jobs entstehen, dass Wissenschaft und Forschung ein starker Motor für Innovation sind. Made in Germany soll für Qualität, für ein modernes Land, für unsere Zukunft stehen. Und ich will hier explizit betonen, dass zu einer starken Wirtschaft auch starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehören. dass starke Mitbestimmung und starke Gewerkschaften dazugehören. Und deswegen ist es richtig, dass wir im Koalitionsvertrag auch sagen, wir wollen die Tarifbindung in unserem Land erhöhen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wer was leistet, muss auch belohnt werden durch gute Löhne. Und dafür steht mehr Tarifbindung. Deswegen werden wir das in der Legislatur umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir investieren in Kitas, in Schulen, in Schienen, in Straßen, in schnelles Internet, in Klimaschutz, in zusätzlichen Wohnraum und ja, wir investieren auch in unsere Bundeswehr. Wir werden unser Land grundlegend modernisieren und gleichzeitig lösen wir eine neue Dynamik aus, denn Deutschland braucht auch mehr private Investitionen, nicht nur öffentliche. Wir wollen ganz vorne mitspielen und deswegen werden wir zeitnah einen Investitionsbooster auf den Weg bringen, Abschreibung bis zu 30% in den nächsten 3 Jahren. Für Unternehmen werden wir ab 2028 die Körperschaftssteuer senken. Wir werden wichtige Strukturreformen vornehmen und die Kosten für Energie senken, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Bürokratie abbauen und Fachkräfte mobilisieren. Wir machen unsere Wirtschaft international wettbewerbsfähiger. Wir senden das klare Signal, Deutschland ist ein sicherer Hafen für Investitionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das Bundesfinanzministerium zu einem Investitionsministerium machen. 500 Milliarden Sondervermögen, die Ausnahme von der Schuldenbremse für Sicherheit und Verteidigung sind dafür eine gute Grundlage. Klar ist aber auch, Tempo zählt. Die Entwürfe für die Umsetzung der Grundgesetzänderung werden aktuell im Finanzministerium erarbeitet. Und ich möchte sie gemeinsam mit dem Haushalt 2025 noch vor der Sommerpause hier im Hause vorlegen. Ich konnte bereits in der letzten Woche mit den Landesfinanzministern darüber sprechen, welchen Weg wir gehen, um die 100 Milliarden für die Kommunen und die Länder auf den Weg zu bringen und zu gucken, wie wir Investitionen auch tatsächlich mobilisieren. Wie diese Investitionen wirken, werden wir eng beobachten und kontrollieren. Jeder Euro muss richtig ausgegeben werden. Und deswegen werden wir im Finanzministerium auch regelmäßig Berichte vorlegen, wie viel und an welcher Stelle investiert wird. Und wir werden mit Expertinnen und Experten darüber beraten, welche Maßnahmen noch getroffen werden können, damit schneller, zielgerichtet und unbürokratisch in unserem Land investiert werden kann. Wir wollen, dass die Bagger rollen. Wir wollen, dass die Bahn pünktlich kommt. Wir wollen, dass die Faxgeräte in den Ruhestand geschickt werden, unnötige Formulare eingestampft werden. Wir wollen gemeinsam Fortschritte in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Voraussetzung für Investitionen, für Entlastung, für Planungssicherheit ist die zügige Aufstellung der Bundeshaushalte 25 und 26. Ich habe es gerade gesagt, deswegen wird der Haushalt 25 noch vor der Sommerpause im Kabinett beschlossen und dann hier in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Ich weiß, das ist ein ambitionierter Zeitplan, aber gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir das konstruktiv, solidarisch und gut miteinander hinbekommen. Und wir werden auch die Errichtung des Infrastruktursondervermögens als Gesetz parallel zum Haushaltsgesetz 2025 hier im Parlament beraten. Ich will allerdings auch betonen, dass bei all dem, was wir investieren, wir weiter in der Pflicht sind, auch zu konsolidieren. Der Koalitionsvertrag gibt klar vor, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt steht. Wir werden nicht alles sofort angehen können. Wir müssen Prioritäten setzen. Und alle Ministerinnen und Minister sind in der Pflicht, in ihren Ministerien auch zu schauen, zu prüfen und zu entscheiden, wie konsolidiert werden kann. Darauf werde ich als Bundesfinanzminister besonders achten. Meine Damen und Herren, wir brauchen neue Lösungsansätze. Wir brauchen Mut zur Reform, so wie es mit den Grundgesetzänderungen bereits geschehen ist. Und zu den notwendigen Reformen gehört auch, dass wir eine Modernisierung der Schuldenbremse voranbringen, damit wir stabile Staatsfinanzen ermöglichen und über das Sondervermögen hinaus nachhaltig Investitionen in die Zukunft Deutschlands garantieren. Ich werde deswegen in Kürze eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge dafür entwickelt, wie diese Modernisierung der Schuldenbremse aussehen kann. Der Deutsche Bundestag und die Bundesländer werden an der Arbeit der Kommission selbstverständlich beteiligt sein. Und auch hier haben wir einen ambitionierten Zeitrahmen gesetzt. Wir wollen die Ergebnisse noch in diesem Jahr als Gesetz verabschieden. Und dafür werden wir hier im Parlament, so ist es verabredet, die notwendigen Mehrheiten suchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist noch ein anderer Punkt wichtig. Meine ersten Tage im Amt waren geprägt von Besuchen in Paris und Brüssel, von vielen Gesprächen mit europäischen und internationalen Amtskolleginnen und Kollegen. Wir werden die europäische Zusammenarbeit auf ein neues Level heben. Ein wettbewerbsfähiges Europa und unsere eigene wirtschaftliche Stärke bedingen sich gegenseitig. Das gilt für unsere Sicherheit und unsere Verteidigungsfähigkeit und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland wird die vertiefte Integration des Binnenmarktes und einen effektiven und investitionsfreundlichen EU-Haushaltsrahmen einfordern. Und diesen Weg werden wir gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unseren europäischen Freunden gehen. Auf die Zölle der USA müssen wir als EU geschlossen und entschieden reagieren. Wir haben die Erwartung, dass die Verhandlungen, die die Kommission führt, zu einem guten Ergebnis geführt werden können. Aber ich sage hier auch sehr klar, wir sind vorbereitet, wenn das nicht gelingt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss lassen Sie mich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass es uns gelingen kann, in den nächsten 4 Jahren unser Land voranzubringen und unser Land stärker zu machen. Was hier zählt, ist eine Regierung, die miteinander für mehr wirtschaftliche Kraft, für sichere Arbeitsplätze kämpft, die Mut zur Entscheidung beweist und die auf das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes setzt, die Leistung wertschätzt. Eine Regierung, die selbst gestalten möchte, statt sich den Verhältnissen anzupassen, die mit Teamplay das Vertrauen in unsere Demokratie stärkt. Das ist vielleicht unsere wichtigste Aufgabe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem großartigen, in einem starken, in einem vielfältigen Land. Ich bin immer wieder beeindruckt von dem, was die Menschen in unserem Land leisten. Deutschland zieht Kraft aus der Vielfalt. Deutschland zieht Kraft aus dem Miteinander, das wir in unserem Land haben. Und unser Land ist so großartig, dass ich es nicht denen überlassen möchte, die ihren politischen Erfolg auf Spaltung, auf Hass, auf Gegeneinander aufbauen. Das ist die Verantwortung. Das ist die Verantwortung, die wir gemeinsam haben. Und ich bin sicher. Ich bin sicher, und dieses Angebot möchte ich hier am Ende auch formulieren. Wenn wir mit der demokratischen Mitte dieses Parlaments, egal ob Regierung oder Opposition, zusammenarbeiten, wenn wir bei den wichtigen Weichenstellungen das Gemeinsame suchen, was unser Land voranbringt, dann werden das 4 gute Jahre für unser Land. Und in diesem Sinne biete ich dem Parlament eine Zusammenarbeit an. Ich freue mich auf das Miteinander und viele Weichen, die wir gemeinsam stellen werden. Herzlichen Dank.
Ich rufe den nächsten Redner in der Debatte auf, für die AfD-Fraktion Dr. Michael Espendiller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Zuschauer, liebe Zuschauer im Saal, bei YouTube und auf X. Seit November letzten Jahres hatte dieses Land keine ordentliche Regierung mehr. Die verhasste Ampel endlich weg. Was zunächst Erleichterung und dann sogar Euphorie und Aufbruchsstimmung auslöste, ist längst wieder einer depressiven Katerstimmung gewichen. Die Menschen im Land hatten sich einen Neuanfang gewünscht, einen richtigen Ruck, der durchs Land geht. Und bekommen haben sie eine Regierung aus 2 Parteien, die sich gegenseitig nicht über den Weg trauen und längst schon wieder auf die nächste Wahl 2029 schielen. Wir werden sehen, ob diese Regierung zwischendurch auch noch ein bisschen was für die Bürger erreichen kann. Ich habe da meine Zweifel, aber ich wünsche mir sehr, dass es dennoch gelingt. Für den Bereich Haushalts- und Ausgabenpolitik will ich unserem neuen Bundesfinanzminister zu Beginn seiner Amtszeit ein paar Punkte mitgeben, die uns große Sorgen machen. Da wäre zum einen die Zins- und Schuldenlast, die Deutschland erdrückt. Die Staatsschulden Deutschlands betragen 2,54 Billionen Euro. Das ist eine riesige Zahl mit vielen Nullen, und sie wächst jede Sekunde. Pro Kopf sind es aktuell 30.400 Euro, die Bund, Länder und Kommunen an Schulden angehäuft haben. Die Bundesschuld, also der Titel im Bundeshaushalt, mit dem wir jährlich neben anderem unsere Zinszahlungen begleichen, lagen 2024 bei 39,6 Milliarden Euro. Circa 95% davon, also 37,5 Milliarden, gingen nur für die Zinsen drauf. Auf diese Weise haben wir in den letzten 10 Jahren von 2015 bis 2024 insgesamt rund 208,6 Milliarden Euro verausgabt, die unwiederbringlich verloren sind. 208,6 Milliarden Euro gingen nur für die Zinsen drauf, sonst nichts. Davon wurden keine Schulen gebaut, keine Straßen gebaut, und das Geld floss auch nicht in die Verbesserung unseres Gesundheitssystems. 208,6 Milliarden Euro Steuergeld einfach weg. Und Sie haben sich leider schon vor Beginn Ihrer offiziellen Regierungszeit dazu entschlossen, diesen verantwortungslosen Kurs fortzusetzen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich die Zinszahlungen in diesem Haushaltsjahr entwickeln werden. Und unser anders haushaltspolitisches Sorgenkind ist die Rente. Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 liegt der Zuschuss des Bundes für die Rente und die Grundsicherung im Alter bei rund 132,9 Milliarden Euro. Als Mathematiker habe ich mir das anhand der Prognose der Steuerentwicklung der kommenden Jahre einmal angesehen und ein bisschen rumgerechnet. Bei der derzeitigen Entwicklung und der vollen Ausschöpfung ihrer neu geschaffenen Megaschulden könnte es gut sein, dass in 12 Jahren jeder zweite Euro der Steuereinnahmen des Bundes nur noch für die Zinsen und Rente draufgeht. Und dabei habe ich noch gar nicht die neueste Steuerschätzung einkalkuliert, die Sie heute Nachmittag vorstellen wollen. Laut Handelsblatt wird der Bund noch einmal weniger Steuern einnehmen im zweistelligen Milliardenbereich. Und genau aus diesem Grund müssen wir endlich die Ausgaben reduzieren und die Neuverschuldung stoppen. Denn diese Schulden nehmen uns im Zusammenhang mit den Rentenzahlungen jeglichen Handlungsspielraum. Wenn Sie so weitermachen, werden wir vieles einfach nicht mehr finanzieren können. Und Sie haben jetzt bereits Schwierigkeiten, sich frisches Geld am Markt zu besorgen. Letzte Woche gab es eine Auktion von 5-jährigen Staatsanleihen des Bundes. Und da hat sich gezeigt, dass unsere Staatsanleihen mittlerweile fast Ladenhüter sind. Kein Wunder, ein Zinssatz von 2,4% ist für die Anleger einfach unattraktiv. Das heißt, sie werden demnächst noch einiges mehr drauflegen müssen, um an frisches Geld zu kommen. Die Zeiten, in denen dem Fiskus für deutsche Staatsanleihen Geld hinterhergeworfen wurde, sind vorbei. Und die Ursachen dafür sind alle hausgemacht. Ich frage mich, ob die Bundesregierung darauf vorbereitet ist, dass dies auch negative Auswirkungen auf unsere Ratings haben wird, was die Neuaufnahme von Schulden noch teurer machen wird. Das alles zeigt, wir müssen uns jetzt und sofort von unnötigem Ausgabengedöns befreien, damit wir als Staat leistungsfähig bleiben und damit wir auch unseren Rentnern ein sorgenfreies Leben im Alter bieten können. Ich sehe aber nicht, dass dies in der Bundesregierung erkannt wurde. Und ich sehe auch nicht, dass ein Finanzminister mit SPD-Parteibuch hier die richtigen Schlüsse zieht. Sie wollen höhere Steuern und Abgaben. Doch das wird unser Land als potenziellen Wirtschaftsstandort noch unattraktiver machen. Mit der Folge, dass die Staatseinnahmen des Bundes noch weiter sinken werden. Und das gilt übrigens nicht nur für das von den Linken gern geschmähte Großkapital oder die Spitzenverdiener. Ich habe gesehen, dass Sie, Herr Klingbeil, vor ein paar Tagen noch einmal betont haben, dass Sie stolz darauf sind, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass Sie stolz auf die Menschen sind, die hierher kamen und nun Steuern zahlen und Teil dieses Landes sind. Doch genau diese Migranten, die leistungsbereit und leistungsfähig sind, vergraulen Sie mit Ihrer Politik. Hören Sie sich doch einmal um unter den Experten und den Arbeitskräften, denen der internationale Arbeitsmarkt offensteht. Denen ist schon ein Rentenbeitrag von 18,6% derart suspekt, dass sie um Deutschland lieber einen großen Bogen machen. Noch dazu, weil er de facto in ein Schneeballsystem fließt, dessen Reform seit Jahrzehnten verschleppt wird. Denn gut ausgebildete Arbeitskräfte haben heutzutage weltweite Auswahl, wo sie leben und arbeiten können. Und genau diese Leute schätzen auch Flexibilität. Die locken Sie nicht mit Turbo-Einbürgerung und einer Kriminalitätsstatistik, wie wir sie heute in Deutschland haben. Das sind Arbeitskräfte immer auf der Suche nach dem besten Angebot und dem besten Deal. Und den machen Sie in Deutschland mit den astronomisch hohen Steuern und Abgaben nun einmal nicht. Herr Klingbeil, Deutschland hat keine Zeit mehr zu verlieren und wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Amtsführung. Aber mit dem, was sich diese Regierung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, ist es leider unmöglich, dass es in Deutschland wieder bergauf geht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem ja der ein oder andere auch noch neu ist hier in diesem Haus, möchte ich einleitend nur sagen, wir sprechen hier natürlich untereinander mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir tauschen uns aus. Wir sprechen auch zur Öffentlichkeit, die anwesend ist. Aber wir sprechen natürlich nicht in Richtung Social-Media-Öffentlichkeit. Deswegen bitte ich das einfach noch mal. Ich bitte das einfach bei der Anrede zu berücksichtigen. Selbstverständlich können Sie die Damen und Herren Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen. Aber parlamentarische Gepflogenheit ist, dass wir hier miteinander und untereinander diskutieren. YouTube-Videos kann man gerne außerhalb dieses Plenarsaals dann anfertigen, aber wir haben hier eben andere Gepflogenheiten und kommen damit zum nächsten Redner der Unionsfraktion, Dr. Matthias Mittelberg.
Liebe Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Deswegen würde ich auch jetzt gerne nach der Verlesung von TikTok-Redebausteinen wieder in die Debatte eintreten. Und ich finde auch, wir sollten uns untereinander durchaus auch kritisch, aber konstruktiv auseinandersetzen. Aber dafür ist ja gerade dieses Parlament geschaffen. Wir sind in Deutschland in einer ernsten Lage im dritten Jahr eines wirtschaftlichen Rückgangs. Die außen- und sicherheitspolitischen Anforderungen für dieses Land sind weiter hoch und Stichwort USA, sie sind unter Umständen auch noch deutlich verschärfter geworden. Deshalb hat diese neue Regierung richtigerweise darauf reagiert, sogar bevor sie im Amt war, mit den Änderungen im Grundgesetz, die wir angestoßen haben, mit der Ausnahme von der Schuldenbremse beim Thema Sicherheit und mit der Einrichtung des Sondervermögens für Infrastruktur. Damit ist das Aufgabenbuch aber auch längst nicht abgearbeitet. Deutschland, und das ist der Befund, ist international nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir verlieren jeden Monat Tausende Arbeitsplätze. Es gibt brisante Beispiele. VW entscheidet sich nicht, sein neues Standardmodell ID.1 in Deutschland zu bauen, sondern wird das in Portugal machen. BMW baut ein neues Werk für vollelektrische Fahrzeuge nicht in Deutschland, sondern in Ungarn. Das sagt viel darüber aus, wie es um die Standort- und Investitionsqualitäten in Deutschland bestellt ist. Und deswegen werden wir arbeiten müssen an den Themen, die die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes ausmachen, an den Themen Steuern, Energiepreise, Arbeitskosten, Digitalisierung, Infrastruktur und Bürokratie. Und das ist gut so. Und das hat der Minister hier richtig dargestellt, dass wir diese Aufgaben jetzt angehen, nüchtern und sachlich, Schritt für Schritt, als im besten Sinn verstandene Arbeitskoalition. Das Infrastrukturpaket, auch das hat Minister Klingbeil richtigerweise betont, kann wichtige Beiträge leisten durch die öffentlichen Investitionen, wichtige Impulse. Vor allem auch sollte das der Fall sein zur Stärkung unseres Potenzialwachstums, um dann weiteres Wachstum für dieses Land auszulösen. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht nur den Blick auf die öffentlichen Investitionen haben, sondern auch gerade auf die privaten Investitionen und die privaten Investoren. Deswegen müssen wir am Thema Steuern arbeiten. Auch das hat Lars Klingbeil richtigerweise hier betont. Denn Steuern sind aus der Sicht von Investoren am Ende Preise, die sie bezahlen müssen, wenn sie in Deutschland produzieren oder Dienstleistungen erbringen. Und richtig ist auch, dass wir das Thema Energiepreise anpacken. Senkung der Stromsteuer, Senkung der Netzentgelte, das nutzt und hilft den privaten Verbrauchern. Es hilft aber insbesondere auch, und das ist ganz wichtig, der energieintensiven Industrie in Deutschland. Das Arbeiten müssen wir attraktiver machen. Auch das ist richtigerweise betont worden. Wir wollen eine Einkommensteuerreform zur Mitte dieser Legislaturperiode. Wir fangen aber jetzt schon damit an, Überstundenzuschläge steuerfrei zu stellen. Wir wollen mehr Arbeit in Richtung Vollzeitarbeit begünstigen steuerlich. Und wir führen eine Aktivrente ein. Wer in der Rente freiwillig weiterarbeiten möchte, soll in Zukunft sein Gehalt bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten. Und wir wollen auch das Thema Bürgergeld anfassen, den Umbau in eine neue Grundsicherung. Und das wollen wir nicht machen, weil wir Menschen, die wirklich bedürftig sind, etwas wegnehmen wollen, um das noch mal klarzustellen. Sondern wir sehen auch, dass wir eben nicht nur Langzeitarbeitslose im Bürgergeld haben, sondern auch viele Menschen, die jung sind, die leistungsfähig und leistungswillig sind, auch viele, die in den letzten Jahren bei uns zugewandert sind, die aber nicht immer die Qualifikation und die sprachlichen Fähigkeiten mitbringen. Denen wollen wir in Zukunft bessere Bildungsangebote machen, bessere Vermittlungsangebote. Es geht nicht nur um das Thema Sanktionen, um das auch klarzustellen, aber es geht am Ende auch um das Thema Sanktionen, wenn es an der Mitwirkung fehlt. Diese Dinge im Bürgergeld müssen wir umbauen. Und es ist ein wichtiges Thema, denn das Bürgergeld macht mittlerweile 50 Milliarden unseres Etats aus. Das sind mehr als 10% des Bundesetats. Also das ist tatsächlich eine relevante Baustelle. Ich könnte noch mehrere Punkte nennen, aber ich sage auch ganz offen und mit großer Freude, dass der Minister die wesentlichen Punkte unseres Programms hier auch sehr zutreffend und richtig benannt hat. Und deswegen will ich nicht nur ihm, sondern uns allen klar und deutlich signalisieren, und das kann ich für meine Fraktion sagen, wir werden die Regierungsarbeit Ihres Hauses aufmerksam und kritisch, aber vor allen Dingen konstruktiv und zielorientiert begleiten. Und wir teilen vor allen Dingen das, was Sie als Zielvorgabe ausgesprochen haben. Wir müssen dieses Land, wir müssen Deutschland dringend wieder auf Wachstumskurs bringen. Und da haben Sie uns konstruktiv und stark an Ihrer Seite. Herzlichen Dank.
Ich rufe den nächsten Redner in der Debatte auf, für Bündnis 90 Die Grünen, Felix Banatzak.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Klingbeil, ich möchte Ihnen in aller Freundlichkeit und Ehrlichkeit auch die Zusammenarbeit, heißt es, anbieten, die Sie umgekehrt angeboten haben. Und seien Sie sicher, wir werden eine Opposition sein als Bündnis 90 Die Grünen, die die Regierung an der richtigen Stelle unterstützt, wo es richtig fürs Land ist, und die Regierung auch dabei unterstützen wird, einen anderen Weg zu finden, wo es noch nicht der richtige war. In diesem Sinne auf gute Zusammenarbeit. Ich will Sie zunächst beglückwünschen. Sie haben etwas geschafft, was gestern nicht allzu vielen gelungen ist. Ich habe geschaut, bei Ihrer Rede haben tatsächlich häufig beide Koalitionspartner geklatscht. Gestern haben wir erlebt, dass Friedrich Merz eine Rede für die Unionsfraktion gehalten hat, daraufhin Matthias Miersch eine Rede für die SPD-Fraktion. Ich habe mich an vielen Stellen gestern und ein bisschen auch bei Ihnen, Herrn Mittelberg, an die Ampelzeit erinnert, allerdings nicht an den Start, sondern eher an das Ende. Offensichtlich wohnt nicht jedem Anfang ein Zauber inne. Wir freuen uns. Oder ich freue mich als jemand, der die letzten Jahre im Haushaltsausschuss verbracht hat, über Ihr neues Interesse an Haushalts- und Finanzpolitik. Das ist ein spannendes Feld, in dem man einiges bewegen kann. Haushalts- und Finanzpolitik ist ja nicht einfach, so lange Excel-Tabellen hin und her zu schieben, bis am Ende Null rauskommt, sondern tatsächlich ein Gestaltungsministerium, die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Beim Prioritätensetzen ist es allerdings so, dass man auch ab und an damit leben muss, nicht everybody's darling sein zu können. Sie müssen sich nicht an Ihrem Vorvorgänger orientieren, der sich ja ganz wohl darin befunden hat, nobody's darling sein zu wollen. Aber Sie werden doch auch in der Koalition, vielleicht auch in der eigenen Partei, in den einen oder anderen Konflikt gehen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, den gut für dieses Land aufzulösen. Deutschland steht in der Tat vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Und diese Herausforderungen sind nicht kleiner geworden dadurch, dass wir sehr gerne zu Beginn dieser Wahlperiode, ehrlicherweise ja zu Ende der letzten, gerne mit die Möglichkeit gegeben haben, das Geld zu mobilisieren, das jetzt investiert werden muss, in eine Infrastruktur, die hält, was sie verspricht, in eine Schieneninfrastruktur, die dafür sorgt, dass Fahrpläne nicht nur grobe Orientierungen sind, sondern ein verlässlicher Hinweis darauf, dass man mit der Bahn auch ankommt, wenn man einsteigt. Eine Infrastruktur, die dafür sorgt, dass auch Brücken befahren werden können, wenn man mit dem Auto unterwegs sein will. Aber ehrlicherweise habe ich auch heute, genau wie vor einigen Wochen, festgestellt, dass ein Thema in all den Investitionsplänen, die Sie haben, weiterhin eine untergeordnete Rolle spielt, nämlich die Investitionen in den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Und ich habe noch mal versucht, mich hineinzuversetzen in die Situation im Februar und März, als Sie eine lange Liste von Dingen aufgeschrieben haben, was alles mit den 500 Milliarden Euro, die an neuem Sondervermögen geschaffen wurden, ausgegeben werden soll. Und dann saßen Sie irgendwo vermutlich da zusammen und irgendwas fehlt da doch noch. Ach, der Klimaschutz, stimmt. Gut, dass die Grünen mich noch mal daran erinnert haben. Sie können sich sicher sein, dass wir Sie auch in den nächsten Jahren daran erinnern werden, dass mit dem Geld, das Sie jetzt zur Verfügung haben, auch eine Verantwortung einhergeht. Eine Verantwortung, die Verantwortung, dieses Land aufzustellen für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft, eine Verantwortung, unsere Verteidigungsfähigkeit, ja, unsere Friedensfähigkeit damit zu sichern, eine Verantwortung, Klima, Umwelt und Naturschutz mit dem Geld zu hinterlegen, was es braucht, damit unsere Kinder und Enkel noch einen lebenswerten Planeten vorfinden können. Und ja, auch eine Verantwortung dafür, dass der Reichtum in unserer Gesellschaft gerechter verteilt ist, als wir es bisher erlebt haben. Ich war überrascht, dass Sie dazu gerade als Sozialdemokrat nichts gesagt haben. Herr Klingbeil, Sie haben ja nicht nur diese Aufgabe übernommen. Sie haben sich auch dazu entschieden, in Ihrer Partei eine zentrale Rolle zu übernehmen. Und mein Wunsch und meine Bitte ist, dass Sie dieses Amt als Finanzminister nicht als Nebentätigkeit begreifen und zwischen zwei Landesparteitagen vielleicht ab und an die Zeit bleibt, sich mit Cum-Cum und Cum-Ex zu beschäftigen und das Geld tatsächlich einzutreiben, das verloren gegangen ist, ob die Rückkehr der Sozialdemokratischen Partei ins Finanzministerium dafür ausschließlich hilfreich ist, werden wir sehen. Und Sie können sich sicher sein, wir helfen gerne dabei mit. Wir werden in den nächsten Jahren auch dafür sorgen müssen, dass dieses Land wieder näher zusammenwächst. Sie haben gerade viele Botschaften mitgebracht, die wir teilen. Dass Deutschland in einer Phase der Polarisierung sich befindet, dass wir befürchten müssen, dass unsere Demokratie von innen ausgehöhlt wird, von innen bekämpft wird. Und seien Sie sicher, dass Sie uns da an Ihrer Seite haben. Aber nehmen Sie bitte auch mit, dass auch das eine Frage der Finanzen ist. Leider, leider, leider ist es in Zeiten der Ampel nicht gelungen, alle Herausforderungen aufzugreifen, die mit Inflation, mit Energiepreissteigerungen, mit den großen wirtschaftlichen Herausforderungen einhergegangen sind. Sie haben jetzt die finanziellen Möglichkeiten, wenn am Ende dieser Wahlperiode der Klimaschutz, die wirtschaftliche Gesundung und der soziale Zusammenhalt nicht geglückt sind, dann ist es nicht am Geld gescheitert, sondern am fehlenden politischen Willen oder an der fehlenden politischen Einigkeit in der Koalition. Ich wünsche mir, dass es Ihnen gelingt, dass Sie getragen sind, wunderbar getragen von guten Freunden, sind Sie ja jetzt schon treu und still umgeben.
Dann rufe ich die nächste Rednerin auf für die Fraktion Die Linke, Frau Ines Schwertner. Es ist ihre erste Rede.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schuldenbremse hat dieses Land in eine Sackgasse manövriert. Marode Brücken, kaputte Schulen, überlastete Krankenhäuser, verschuldete Kommunen. Und trotzdem predigen Sie, Kanzler Merz, der jetzt nicht hier ist, deswegen kriegen Sie es jetzt ab, Herr Klingbeil, predigen Sie weiter so, weiter kürzen, weiter auf Verschleiß fahren. Sie wollen die stärkste Armee Europas finanzieren, aber Sie können nicht sagen, wie man den sozialen Wohnungsbau finanziert. Das ist peinlich. Und Sie, Herr Spahn, Sie erklären uns gestern, auf die Schulden müssten jetzt Kürzungen folgen. Das ist keine Dialektik. Ich weiß nicht, was Sie da für einen Blödsinn reden. Das ist einfach ein fataler politischer Fehler. Man kürzt nicht in eine Krise hinein, man spart nicht an den Ärmsten. Jedes Ihrer Vorhaben steht unter Finanzierungsvorbehalt. Das gefährdet also nicht nur Ihre eigenen Wahlversprechen. Es drohen auch Einschnitte bei Etabliertem, beim Sozialstaat, bei dem, was wir alle hier kennen. Ihre Antwort? Sondervermögen, Nebenhaushalte, Taschenspielertricks. Symbolpolitik statt Substanz. Aber mit Buchhaltungstricks baut man keine Schule, man rettet kein Krankenhaus und entlastet keine Familien. Ohne eine echte Reform der Schuldenbremse ist der Koalitionsvertrag nicht das Papier wert, auf dem er steht. Wir brauchen also eine grundlegende Neuordnung, nicht den nächsten faulen Kompromiss, den Sie beide unter sich hier ausklüngeln. Während die Kommunen über 31 Milliarden Euro haben, wird der Bund gerade einmal 250 Millionen davon zur Entlastung beisteuern. Das ist, als würde man bei 12.000 Euro Schulden lächerliche 100 Euro erlassen. ein Tropfen auf den heißen Stein und eine Ohrfeige für alle, die den Laden vor Ort am Laufen halten, für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in diesem Land. Wir brauchen Investitionen, die ankommen bei den Mieterinnen, die vor der nächsten Nebenkostenrechnung überrollt werden, bei Pflegern, die zu zweit die ganze Station stemmen, bei Alleinerziehenden, die auf jeden Cent angewiesen sind. Wir als Linke stehen für eine Reform bereit, das wissen Sie, weil wir wissen, was die Menschen und was die Kommunen in diesem Land brauchen. Und weil wir nicht zusehen können, wie die Kürzungen Teile unserer Gesellschaft in die Arme der Faschisten der AfD treiben. Und es ist einfach unehrlich zu glauben, man könnte das einfach aussitzen. Wer regieren will, der heftet sich nicht an Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Der macht einfach. Erklären Sie mal bitte den Leuten, wenn die Bahn nicht fährt, warum Sie nicht mit der Linken reden wollen. Das ist einfach nur peinlich. Und wer dann sagt, es werde keine inhaltlichen Zugeständnisse geben, der lügt sich eben auch in die Tasche. Die wird es geben müssen, denn in diesem Land kann es so nicht weitergehen. Lieber Herr Finanzminister, wir freuen uns auf eine Einladung zur Reformkommission für die Schuldenbremse. Ich werde mich ganz persönlich darum kümmern. Sie werden mich und uns also nicht los. Das kann ich Ihnen versprechen. Wir bringen konkrete Vorschläge mit, orientiert an der Realität der Millionen, an den Menschen und nicht an den Wunschlisten für Vermögende. Denn wir hängen nicht an Symbolen, wir hängen an einer Gesellschaft, die funktioniert, nicht für die wenigen, sondern für die vielen. Vielen Dank.
Ja, Frau Kollegin, das war Ihre erste Rede, deswegen bin ich jetzt nicht direkt eingeschritten. Aber ich will doch an dieser Stelle sagen, auch weil viele Rednerinnen und Redner hier neu sind, also wir werfen uns grundsätzlich nicht konkret vor, dass hier jemand Blödsinn spricht und auch der Vorwurf Richtung AfD seien Faschisten. So, wir pflegen hier einen anderen Umgang miteinander. Und man muss sich direkt zu Beginn der Legislaturperiode überlegen, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir formulieren. Man kann hart in der Sache formulieren, man kann klar in der Sache formulieren, aber es gibt hier gewisse Gepflogenheiten. Und ich empfehle, sich mal damit zu beschäftigen und dann zu überlegen, wie man die Debatte hier führt. So, dann würde ich das auch direkt dann auch gleich schon wieder rügen, Frau Kollegin. Das Thema Rechtsextreme, ich höre hier vorne relativ gut in Richtung welcher Fraktion auch immer. Und ich empfehle es uns nochmal. Sie erwarten ja immer alle zu Recht, es sitzen auch junge Menschen auf der Tribüne, dass wir hier harte Auseinandersetzungen führen, aber dass wir uns gleichzeitig überlegen, wie wir sprechen, wie wir es ausdrücken. Und wir können das nicht nur immer außerhalb dieses Hauses monieren und beklagen und hier selber als Vorbilder nicht noch auch einhalten. Und darum bitte ich jetzt einfach an dieser Stelle. Und damit rufe ich jetzt den nächsten Redner in der Debatte auf, von der SPD-Fraktion, Dr. Thorsten Rudolph.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, meine Damen und Herren! Haushalts- und Finanzpolitik ist kein Selbstzweck. Sie ist die Grundlage dafür, dass unser Staat funktioniert, verlässlich, handlungsfähig, zukunftsorientiert. Und nur dann kann auch unsere Wirtschaft gut funktionieren. Was unsere Wirtschaft dagegen lähmt, ist Unsicherheit. Und genau die war in den letzten Monaten viel zu groß. Das gilt für die Weltwirtschaft, wo eine erratische Zollpolitik gerade den globalen wirtschaftlichen Unsicherheitsindex auf Rekordhöhen getrieben hat. Und das gilt auch national, wo ein ehemaliger Finanzminister es nicht geschafft hat, einen Haushalt vorzulegen, mit dem die notwendigen staatlichen Aufgaben finanziert werden können. Gerade auch bei Sicherheit und Investitionen. Die Folgen sind bekannt. Koalitionsbruch, Neuwahlen, vorläufige Haushaltsführung und Unsicherheit. Und gerade vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass es die Sozialdemokratie und Lars Klingbeil geschafft haben, noch vor den Koalitionsverhandlungen, dass die Schuldenbremse geändert wird, damit endlich die notwendigen staatlichen Aufgaben finanziert werden können, gerade auch bei Sicherheit, gerade auch bei Investitionen. Und damit zumindest national wieder Verlässlichkeit und Berechenbarkeit in die Haushalts- und Finanzpolitik einkehren. Und meine Damen und Herren, dabei sind wir uns allen sehr bewusst darüber, welche großen haushaltspolitischen und haushalterischen Herausforderungen uns in den nächsten Jahren erwarten werden. Das ist gar nicht abgestritten. Aber entscheidend ist, Die SPD hat es lange gefordert, jetzt haben wir sie endlich. Wir haben eine Schuldenbremse mit Investitionsbooster. Wir investieren massiv in Straße und Schiene, in die Digitalisierung, in saubere und günstige Energie, in die Köpfe unserer Kinder. Und das ist auch dringend notwendig, damit unser Land endlich wieder rundherum funktioniert und damit die Menschen das auch endlich wieder merken. Und es ist auch nötig, weil eine funktionierende Transportinfrastruktur, eine funktionierende digitale Infrastruktur, eine funktionierende Energie- und Bildungsinfrastruktur natürlich auch unsere Wettbewerbsfähigkeit steigert, weil also unser Wachstumspotenzial ganz entscheidend genau von diesen Investitionen abhängt. Und als neue Regierungskoalition flankieren wir diese Investitionen zudem mit weiteren wachstumsfördernden Maßnahmen, niedrigeren Stromkosten, degressiven Abschreibungen, steuerlichen Maßnahmen, Bürokratieabbau. Das alles dient einem Ziel. Wir wollen Wachstum. Wir wollen ein funktionierendes, ein blühendes, ein modernes, ein klimaneutrales Deutschland. Und wir wollen, dass unser Land ein reiches und weltweit führendes Industrieland bleibt. Verlässlichkeit, Handlungsfähigkeit, Zukunftsorientierung. Das erwarten die Menschen zu Recht von ihrer Regierung. Ich kann Ihnen, Herr Finanzminister, und der ganzen Bundesregierung zusagen, dass wir als selbstbewusste Parlamentarier in genau diesem Sinne die Politik der Regierung konstruktiv begleiten werden. Wo nötig, werden wir die Vorlagen der Regierung natürlich auch noch einmal verbessern. Und wir werden selbstverständlich auch den ein oder anderen eigenen Akzent setzen. Denn das, finde ich, erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von ihrem Parlament. Vielen Dank.
Ich komme jetzt zum nächsten Redner in der Debatte für die AfD-Fraktion, Herr Kai Gottschalk.
Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, ich habe wenig Konkretes von Ihnen gehört, Herr Klingbeil. Und wir haben ja einen gemeinsamen Stall. Ich war mal Sozialdemokrat. Und eins habe ich gelernt von Helmut Schmidt und Gerhard Schröder. Wohlstand muss zunächst erarbeitet werden, und dann kann er verteilt werden. Er fällt nicht vom Himmel. Und dieses Milliarden-Schuldenorgien-Paket ist kein Wohlstand. Es ist die Zinslast der Generation von morgen, und es wird unsere Wirtschaft und den Euro belasten, meine Damen und Herren. Kommen wir mal zu den einzelnen Paketen. Wir haben die Beispiele doch alle gehabt. Mezzogiorno, die Kasse des Südens, Italien. Man hat von 1950 bis 1959 versucht, dort entsprechend mit Milliarden, dreistelligen Milliardenbeträgen, das sind auch Ihre Gelder dort oben und die Zinsen auch und Schulden von heute, Industrie zu installieren. Es ist nicht gelungen. Mein Kollege Dr. Michael Espendel hat es hier eben erwähnt. Sie werden nur mit einem Investitionsklima, das sich Arbeit wieder lohnt, entsprechend hier für Wohlstand sorgen. Nicht mit der höchsten Abgaben- und Steuerlast mittlerweile fast weltweit. Das wird Ihnen nicht gelingen, liebe Sozialdemokraten. Aber nochmals, wir bieten Ihnen die Hand an. Sie müssen sich nicht dort auf die Menschen verlassen, die schon einen deutschen Staat an die Wand gefahren haben und den Sie auch alle. Den Sie auch alle entsprechend dort oben auf den Tribünen mitfinanzieren, noch heute. Ich sage einfach mal was Konkretes. Sie haben mir nichts gesagt. Was ist mit dem Solidaritätszuschlag, meine Damen und Herren? Auch von der Union. 500.000 Unternehmen in AG und GmbH organisiert, müssen den ab dem ersten Euro Gewinn zahlen. Da kam nichts dazu. Sie wollen Investitionsklima schaffen, dann machen Sie unseren Antrag, und wir werden ihn ja einbringen, sofort real, und schaffen Sie den Solidaritätszuschlag ab, meine Damen und Herren. Herr Spahn, Kanzler Merz ist nicht da. Wo bleibt der Booster, meine Damen und Herren? Wir könnten sofort hier und heute den Grundfreibetrag, einen Antrag von uns, auf 15.000 Euro erhöhen. Das wäre eine Maßnahme für untere und mittlere Einkommen, sie von der Inflation zu entlasten. Wir haben fast 30% Kaufkraftverlust durch Ihre Corona-Politik und Ihre Schuldenorgie. Und wenn Sie so weitermachen, ich bin wahrlich kein Freund des Euros, dann ist der Euro tot. Der Stabilitätsanker Deutschland verlässt jetzt den Pfad sozusagen der Solidität. Was soll das heißen? Steigende Zinsen für Italien, steigende Zinsen für Frankreich, steigende Zinsen für Spanien. Der Euro ist tot, wenn Sie so weitermachen. Und nochmals, ich bin kein Freund dieser Transferunion, die Sie dort geschaffen haben. Aber das ist nun wahrlich kein Zeichen an die Wirtschaft, an die Menschen, die sparen wollen, Altersvorsorge betreiben wollen, weil die Renten nicht mehr reichen, meine Damen und Herren. Es ist ein fatales Signal. Und von der Union, Sie versündigen sich hier an dieser Stelle mit. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, oder? und ernsthaft. Sie wollen, da ist der Patient tot. Sie wollen ab 2028 anfangen, um jeweils 1 Prozentpunkt dann entsprechend die Körperschaftssteuer für Unternehmen hier zu senken. Haben Sie denn wirklich nicht gemerkt, mein Kollege hat es gesagt, was gerade in der Welt und hier passiert? Hier werden keine Werke mehr gebaut. BASF baut eines der größten Chemiewerke in China, aber nicht in Deutschland mehr. Mein Gott, werden Sie wach. Sie müssen hier und jetzt und heute anfangen, die Unternehmenssteuer entsprechend zu reformieren. Wir müssen jetzt hier und heute anfangen, entsprechend die Körperschaftssteuer zu senken. Und das ist doch auch für Sie wichtig, liebe Kollegen von der Sozialdemokratie. Sie sind doch für Arbeitnehmer da. Wollen Sie Millionen von Arbeitslosen haben oder wollen Sie zufriedene, tatsächlich Facharbeiter in Deutschland haben? Die Politik geht in die Irre, die Sie hier betreiben, meine Damen und Herren. Wir schlagen Ihnen genauso vor, mittlerweile auch seit über 5 Jahren den Tarif auf Rädern, dass wir wie in der Schweiz und anderen Ländern sagen, entlasten Sie doch wirklich die Menschen. Sie haben eben gesagt, Herr Klingbeil, Ihnen sind die, die hart arbeiten, sehr, sehr wichtig. Die sind in den letzten Jahren durch die Inflation, durch die steigenden Nebenkosten, auch durch ihre CO2-Bepreisung. Ich will jetzt nicht Ideologie heute hier besprechen. Ist es richtig, ist es falsch? Aber verdammt noch mal, das interessiert doch nicht den Mieter, den Facharbeiter irgendwo in Ludwigshafen, dass er seine Miete nicht mehr bezahlen kann, dass er Probleme hat, entsprechende Altersvorsorge darzustellen. Lassen Sie uns doch gemeinsam und bitte nicht noch mal mit den Kolleginnen und Kollegen, die einen deutschen Staat gegen die Wand gefahren haben, dieses Land wieder wettbewerbsfähig sein, dass, wie es Dr. Essenmiller gesagt hat, Menschen mit echter Ausbildung gerne nach Deutschland kommen, weil es sich lohnt, hier zu arbeiten. Aber 50% Abgaben, noch mal, da kommt doch kein Facharbeiter nach Deutschland. Der geht nach England, der geht entsprechend nach Amerika, nach Neuseeland, nach Australien, aber doch nicht nach Deutschland, meine Damen und Herren. Und machen wir uns doch mal ehrlich, Ihre Schulden und Ihre beiden, ich muss sagen, für mich nicht korrekt abgewickelten sozusagen Sondervermögen sind doch das Eingeständnis, dass Sie nach Gerhard Schröder in den letzten 20 Jahren die deutsche Infrastruktur aufgrund anderer Dinge gegen die Wand gefahren haben. Die Investitionen, die wir heute nachholen müssen, das sind Ihre Versäumnisse, meine Damen und Herren, der letzten 20 Jahre. Und das bürden Sie jetzt den Menschen hier als süßes Gift der Schulden auf, meine Damen und Herren. Das kann auch an dieser Stelle nicht ernst sein. Es sind Ihre Versäumnisse, die diese Sondervermögen, diese Schuldenorgie notwendig gemacht haben. Nichts anderes. Und das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Deswegen, um die Worte von Tino Chrupalla und Alice Weidel von gestern aufzunehmen, wir sind nicht nur mittlerweile der Anwalt der Menschen in den neuen Bundesländern, sondern wir sind auch der Anwalt der Wirtschaft, der hart arbeitenden Menschen und der Unternehmen. Und das werden wir sein in den Haushaltsdebatten, in den Finanzdebatten, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns also tatsächlich, und ich nehme Sie da beim Wort, den Finanzminister, Herrn Spahn, den Kanzler, lassen Sie uns einen neuen Weg hier zusammen einschlagen zum Wohle des Landes, der Arbeitnehmer und der Zukunft unserer Kinder, meine Damen und Herren. Wir stehen an Ihrer Seite, wenn Sie die Leistungsbereitschaft und die Kräfte im Sinne Ludwig Erhards hier in Deutschland wieder erwecken, meine Damen und Herren. Danke.
Ich rufe den nächsten Redner in der Debatte auf für die Unionsfraktion, Herr Christian Haase.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Finanzminister Klingbeil, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. A rising tide lifts all boats. Eine steigende Flut hebt alle Boote. Mit diesen Worten beschrieb John F. Kennedy den Beginn des Wirtschaftsaufschwungs in den USA. Und genau an dieser Stelle stehen wir jetzt auch. Und ich habe das gute Gefühl, dass genau dieser Moment jetzt in Deutschland erreicht wird. Ich habe heute noch mit einem Brauereibesitzer gesprochen. Er hat jetzt gerade 1,5 Millionen in seinen neuen Maschinenpark investiert. Genau das brauchen wir jetzt, dieses Zutrauen. Das wollen wir dieser Wirtschaft geben. Wir werden unsere Wirtschaft mit einer umfassenden Modernisierung wieder in Gang bringen und mittels des Bürokratieabbaus zu einem effizienten Staat zurückkehren. Staatliche Mittel werden nicht mehr nach ideologischen Kriterien eingesetzt, sondern nach Wirksamkeit und Nutzen.
Verloren gegangenes Vertrauen bei Unternehmern, Mittelständlern und Menschen werden mit einer klugen Politik zurückgewonnen, und wir werden die Rezession überwinden. Deutschland wird die rote Laterne wieder abgeben. Wir stehen am Ende der Legislatur wieder an der Spitze der Wirtschaftsentwicklung, da bin ich mir sicher. Und das wird den notwendigen Zusammenhalt bieten, den unser Land so dringend braucht. Meine Damen und Herren, eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist eine solide Haushaltspolitik. Sie ist gleichsam die Initialzündung für das eingangs von Kennedy erwähnte Zitat. A rising tide lifts all boats ist also die Basis für einen Zuwachs an öffentlichen Investitionen. Sie ist die Basis, um genug Mittel für die Anpassung an den Klimawandel oder die Digitalisierung bereitzustellen. Und wir packen das gemeinsam und kollegial mit unserem Koalitionspartner der SPD an, und ich freue mich ausdrücklich auf die Zusammenarbeit. Die Blaupause und das Gerüst, an dem wir diese wichtige Aufgabe hochziehen, das ist unser Koalitionsvertrag. Über seine Klarheit ab den Zeilen 1617, das sind die Haushaltsgrundsätze, bin ich ausdrücklich froh und dankbar. Und um es vorweg klarzustellen, wir werden diesen Haushalt nicht mit einer unbegrenzten Neuverschuldung finanzieren. Frau Schwedner, das ist der falsche Weg. Da gibt europäische Fiskalregeln, an die werden wir uns halten müssen, egal wie am Ende eine neue Schuldenregel aussieht. Vielleicht gucken Sie da mal rein. Es sind die haushaltspolitischen Grundsätze, die uns leiten sollen. Dazu gehört zuallererst eine Überprüfung aller staatlich übernommenen Aufgaben. Wir wollen Förderprogramme auf Wirksamkeit und Notwendigkeit überprüfen. Und der Maßstab muss am Ende sein, was zahlt auf den Wirtschaftsaufschwung ein. Wir brauchen mehr Ludwig Erhard in diesem Land. Das ist unsere Überzeugung. Und bei dieser Aufgabe sind nicht nur wir Parlamentarier gefragt. Es sind die Ministerinnen und Minister sowie deren Häuser. Und genau das werden wir in den nächsten Wochen einfordern. Die Halbierung der Beauftragten des Bundes, Einsparungen von 1 Milliarde bei Förderprogrammen oder die Reform des Bürgergeldes sind dabei sicherlich ein guter erster Schritt. Aber wir werden weiteres Konkretes auf den Weg bringen müssen. Wir haben verankert, dass wir bei den sächlichen Verwaltungsaufgaben in allen Haushalten sparen werden, außer bei den Sicherheitsbehörden. Da wollen wir 10% kürzen. Ich komme zum Schluss, Herr Finanzminister, und habe noch einen Appell in Ihre Richtung. Die sich im Regelfall jährlich wiederholenden Haushaltsberatungen haben eine bemerkenswerte Parallele zu einem klassischen Narrativ in der griechischen Mythologie. Sisyphus trägt, schiebt und schleppt einen großen, unter größten Mühen einen riesigen Felsenblock auf einen Berg hinauf, und kaum oben angekommen, rollt er wieder herunter, und wir stehen vor einem neuen Berg. Unsere schweren Brocken, das sind die Haushalte. Sie folgen gewöhnlich dem Jährlichkeitsprinzip mit der speziellen Herausforderung, dass wir in diesem Jahr gleich zwei dieser Felsbrocken nach oben befördern müssen, die beide ein enormes Gewicht haben. Deshalb, sehr geehrter Herr Klingbeil, lassen Sie uns die Last der Haushalte 2025 und 2026 so gering wie möglich sein, die Volumina klein halten, und lassen Sie uns schnell in die Verhandlungen einsteigen. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen diese Herausforderung anzugehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin in der Debatte für Bündnis 90 Die Grünen ist Frau Katharina Beck.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch lieber Finanzminister Klingbeil, für uns wird es jetzt eine spannende Zeit, dass dort nicht mehr Christian Lindner sitzt, sondern jemand von der SPD, die ja eigentlich auch finanzpolitisch ein bisschen anders orientiert ist. Und da fallen einem aber doch direkt, wenn man denkt, was sollte denn im Finanzkapitel stehen, wenn der Finanzminister von der SPD sind, so ein paar Lücken auf. Und die, worauf wir uns auch sehr konzentrieren werden, diese Regierung noch mal mehr darauf aufmerksam zu machen, da wollte ich Ihnen ein paar von als Inspiration heute mal mitgeben. Ich fange mal an damit, dass es schon etwas bemerkenswert ist, ob Sie wirklich die 28,5 Milliarden Euro, die wirklich groß strukturiert im Steuerbetrug steuerhinterzogen worden sind bei Cum-Cum, dem sogenannten großen Bruder von Cum-Ex, ob Sie da wirklich aktiv werden. Ich habe Sie gestern gut gehört, als Sie gesagt haben, ich nehme das sehr ernst, ich lasse das im Haus aufarbeiten, damit niemand davonkommt. Nur Sie sagen, das seien Dinge, die Ihnen in den letzten 7 Tagen zur Kenntnis gelangt seien. Da bitte ich Sie, vertiefen Sie sich da rein. Wir haben schon letzten Sommer darüber diskutiert. Wir haben gerade noch so ein Zeitfenster ermöglicht. Da haben wir Grünen uns für eingesetzt, dass eben im Finanzbereich diese Belege, die helfen würden, das noch aufzudecken, überhaupt erst bis zum Jahresende jetzt noch aufbewahrt sind. Das war unser Erfolg. Diese Frist nur für die Finanzinstitutionen. Der ganze Bürokratieabbau für den Rest kann ja bleiben, auch wenn er sowieso gar nicht so groß war, aber er kann ja bleiben. Das ist wirklich eine zentrale Aufgabe. Und ganz ehrlich, Sie reden hier von Finanzierungsvorbehalt. Der steht
Frau Kollegin,
ja?
Es gibt eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Lassen Sie diese Zwischenfrage zu?
Ja.
Ja, dann.
Das ist neu für mich wieder.
Zur ersten Zwischenfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegin, vielen Dank auch, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie wissen, dass wir als Linke diesen Steuerbetrug in der Größenordnung von 28 Milliarden Euro Steuerschaden lückenlos aufklären wollen. Mich hat eben nur verwundert, dass Sie jetzt diese engen Fristen beklagen. Gerade Sie, Ihre Fraktion, hat doch erst in der letzten Legislaturperiode das sogenannte Schredder-Gesetz ermöglicht, dass jetzt möglicherweise die Dokumente ab dem 01.01.2026 geschreddert werden können. Deshalb meine Frage, ob Sie sich daran erinnern und vor allen Dingen, ob es dann angezeigt ist, dann auf Ihren ehemaligen Koalitionspartner, den Finanzminister der Sozialdemokratie, jetzt hier sich so kritikwürdig auszulassen. Vielen Dank.
Also erstmal finde ich es sehr schön, dass uns gelingt, auch in diesem Bundestag, der mir in Teilen auch ein bisschen Sorgen bereiten kann, auch humorvoll miteinander auseinandersetzen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir es schaffen, die großen Themen dieser Welt auch so anzugehen. Ehrlicherweise ist es ja so, es gab und gibt nach wie vor große Bedürfnisse und Notwendigkeiten, die Bürokratie abzubauen. Ja, da ist allerdings eine große Kerneraufgabe getan. Und Aufbewahrungsfristen, 10 Jahre Belege aufzubewahren, das war einfach ein Hebel. Nur es war ja gerade unsere Fraktion. Diese Aufbewahrungsfristen wurden im Bürokratieentlastungsgesetz 4 von 10 auf 8 Jahre für die gesamte Wirtschaft reduziert. Es war ja gerade unsere Fraktion, die extrem hart darauf gedrungen hat, dass es eben für Finanzinstitutionen und für die Aufklärung von Cum-Cum im Finanzbereich eben nicht schon wie alle andere zum Ende letzten Jahres eintritt, sondern eben erst zum Ende dieses Jahres, damit zum Beispiel das Bundeszentralamt für Steuern, lieber Klaas Klingbeil, das Ihnen untersteht, jetzt klar angewiesen werden kann, dass die Betriebsprüfungen sich auf diese Fälle konzentrieren sollen. Und das hat auch mit ein ganz großer Teil meiner Fraktion diese persönliche Erklärung, diese Aufforderung unterschrieben. Deswegen sind wir dort genau die Agenten auch in der letzten Regierung, die einander nicht immer einfachen Konstellationen in dieser Hinsicht dafür geworben haben, dass Cum-Cum noch aufgeklärt werden kann. Und das kann es jetzt auch, wenn die Schwerpunkte richtig gesetzt werden. Wir werben aber dafür, dass gerade in diesem Bereich doch, weil die auf Vollzugsinstitutionen ein bisschen mehr Zeit brauchen, das jetzt noch mal entfristet wird. Ich würde aber gerne also von der Win-Win-Situation in Bezug auf Finanzierung. 28 Milliarden ist ja nicht nichts, davon kann man ja viel machen. Selbst wenn man die Steuerfinanzierung der Rente eigentlich nicht gut findet, irgendwo muss das Geld ja herkommen, möchte ich auch noch mal auf die Gerechtigkeitslücken im Steuersystem aufmerksam machen. Das ist schon wirklich, es gibt so ein paar offenkundige Themen. 800 Wohnungen kann man einfach steuerfrei, 300 Wohnungen kann man einfach steuerfrei vererben oder verschenken. Einfach so. Es sind Ausnahmen, die man auch keinem mehr erklären kann, die ungerecht sind, die auch ehrlicherweise das Wohlstand für alle Versprechen untergraben, weil ganz oft gibt es Ausnahmen nur für die Großvermögenden und die kleinen und mittleren Betriebe, aber auch Menschen zahlen fair ihre Steuern. Und diese Ausnahmen, die müssen Sie angeben. Das ist im zweistelligen Milliardenbereich, was Sie machen können. Und letzter Punkt. Umweltschädliche Subventionen. Wenn Sie, ich gucke noch mal mit dem Finanzierungsvorbehalt und der Win-Win-Situation, doch das ein bisschen ernster nehmen wollen, auch mit dem Klimaschutz und nicht nur durch uns getrieben. Ich weiß noch, Sie haben auch mal mit dem Klimakanzler gepostet, ja, vor ein paar Jahren. Das Thema ist ja nicht kleiner geworden. Da liegen 60 Milliarden Euro. Man braucht schon, auf Spanisch würde man sagen, Cojones, um was umzusetzen. Das haben wir beim Thema Agrardiesel gemerkt. Also ging es nur um 0,5 Milliarde, was Sie hier alle standen. Aber diese Subventionen, Steuersubventionen sind nämlich, dass gewisse Gruppen speziell Steuererleichterungen bekommen. Dafür Fairness zu sorgen, wird den demokratischen Zusammenhalt sichern, wird zu Mehreinnahmen führen und zu einem faireren Steuersystem. Von daher, da liegt noch viel zu tun. Und in anderen Redebeiträgen werde ich Ihnen noch ein paar weitere Inspirationen geben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, denn das tut diesem Land gut.
So, die nächste Rednerin in der Debatte ist für die Fraktion Die Linke Doris Achelwilm.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Koalition wird die Reichsten reicher machen. Zentrale Gerechtigkeitsfragen werden nicht angegangen. Der Investitionsbedarf in den Kommunen liegt um ein Vielfaches höher, als von ihnen abgedeckt wird. Für uns ist das ein Skandal. In den unteren Einkommensgruppen braucht es nach den letzten Jahren dringend Entlastung, aber da passiert nicht viel Konkretes, nicht für Pflegekräfte, nicht für Taxifahrer, einfache Angestellte. Das Wort Inflation kommt im Koalitionsvertrag ein einziges Mal vor. Echte Lebensbezüge sucht man vergeblich. Auf der anderen Seite soll die Körperschaftssteuer für Aktiengesellschaften um ein sattes Drittel gesenkt werden. Einkünfte aus Kapitalerträgen werden weiterhin geringer besteuert als Einkünfte aus Arbeit. Na klar, weil in der Vergangenheit so, es bleibt so. Das vermögendste Prozent wird durch Ihre Politik durchschnittlich 46 Mal stärker entlastet als der gesamte Rest. So die Berechnung aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und so viel zu Ihrem Leistungsbegriff, Herr Merz, der gerade nicht da ist, aber es gibt ja auch noch andere Vertreterinnen und Vertreter dieses Leistungsbegriffs. Ich frage mich, ob Sie diesen Kurs angesichts der immer größer werdenden sozialen Spaltung und der Finanzierungslücken in Ihrem Koalitionsvertrag wirklich eine ganze Legislaturperiode durchhalten können. Notwendige Aufgaben wie die Erbschaftssteuer und ein gerechtes Ehegattensplitting müssen jetzt von links vorangebracht werden, und das werden wir tun. Genauso wie die Demokratisierung großer Tech-Konzerne, die offenbar über den Gesetzen stehen und alles andere als angemessene Steuer zahlen. Hier liegen Milliarden, damit Schulgebäude, Brücken und Schwimmbäder in den Kommunen nicht noch mehr verfallen, damit Busse und Bahnen wieder verlässig fahren und so weiter. Sie kennen die Probleme, und es wird höchste Zeit, danach zu handeln. Aus der Forschung wissen wir, das leistungslose Vermögen von Milliardären, es schafft kein zusätzliches Wachstum, es schafft keine zusätzlichen Investitionen. Sich selbst vergrößernde Milliardenvermögen gefährden aber zunehmend demokratische Prozesse und Einrichtungen, wie wir in Washington gerade gut sehen. Daraus sollten die richtigen Schlüsse folgen. Stattdessen ist dieses Regierungsprogramm voller Gefälligkeiten für Menschen mit großen Aktiendepots und voller ungedeckter Schecks für alle anderen, die hart arbeiten. Entlastungen bei der Einkommensteuer für die breite Mehrheit bleiben vage und stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Ich finde das unverantwortlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schließend möchte ich am Tag der Steuerschätzung mit diesem Appell, der hier schon gefallen ist und der für die kommenden Haushaltsaufstellungen sehr hilfreich sein kann: Beenden Sie Steuerpraktiken, bei denen sich Hochvermögende mit halblegalen Tricks armrechnen und die Allgemeinheit um wichtige Milliarden prellen. Die Vorgängerregierung hat mit dem sogenannten Bürokratieentlastungsgesetz IV, dem Schreddergesetz, dafür gesorgt, dass Banken, die in den Cum-Cum-Betrug verwickelt waren, ab 2026 Beweismaterial vernichten dürfen. Hier tickt akut die Uhr. Expertinnen schätzen, dass 28 Milliarden Euro hier zu holen sind. Das ist Geld, was wir für mehr Gerechtigkeit und soziale Maßnahmen, zum Beispiel gegen Kinderarmut, dringend brauchen und wiederhaben wollen. Vielen Dank.
So, nächste Rednerin in der Debatte für die SPD-Fraktion, Frauke Heiligenstadt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir zur Steuerpolitik. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, in der Steuerpolitik geht es nicht nur um Einnahmen, sondern um soziale Gerechtigkeit. Für uns ist also klar, der Staat muss handlungsfähig sein. Er braucht die notwendigen Mittel, um seine Aufgaben zu erfüllen. Er braucht Mittel für gute Bildung, Mittel für die soziale Sicherung, für Menschen, denen es nicht so gut geht, die unsere Solidarität brauchen. Er braucht Mittel für den Ausbau der Infrastruktur, für die Sanierung von Infrastruktur. Und wir brauchen natürlich auch Mittel für die Sicherheit, für die innere und äußere Sicherheit, aber zum Beispiel auch, um unsere Demokratie vor ihren Feinden zu schützen. All diese Aufgaben sind nur zu finanzieren, wenn wir eine solide und verlässliche Finanzpolitik machen. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir häufig über die Kreditaufnahmen und die Sondervermögen. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass die Einnahmeseite des Staates durch gerechte Steuereinnahmen sichergestellt wird. Und da sind wir bei den Aufgaben, die wir Finanzpolitikerinnen und Finanzpolitiker haben, nämlich die Steuerfinanzierung von staatlichen Aufgaben muss gerecht ausgestaltet sein. Und zur Steuergerechtigkeit gehört für meine Fraktion, dass starke Schultern deutlich mehr tragen müssen als schwache Schultern. Um das tatsächlich so auch anders auszudrücken, wer über viel Vermögen und Einkommen verfügt, der kann und soll auch mehr zum Gemeinwohl beitragen als Geringverdienende. Und dabei ist uns wichtig, wir müssen diejenigen entlasten, die jeden Tag hart arbeiten und trotzdem teilweise kaum über die Runden kommen. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, kleine und mittlere Einkommen gezielt spätestens zur Mitte der Legislaturperiode zu entlasten. Und das ist kein nice to have, sondern das ist unsere Pflicht. Und da danke ich auch dem Finanzminister Klingbeil, dass er das auch in seinen Ausführungen betont hat. Natürlich gehört zur Steuergerechtigkeit auch wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Es geht uns nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht um gute Arbeitsplätze, um Tarifbindung, um Mitbestimmung, um Perspektive. Und solche Arbeitsplätze entstehen nur, wenn wir Unternehmen in Deutschland investieren lassen, wenn wir attraktiv als Standort, als Wirtschaftsstandort sind. Und dazu werden wir auch gute Rahmenbedingungen setzen. Herr Mittelberg hat unter anderem darauf hingewiesen, wir werden die degressive AFA entsprechend erhöhen und wir werden auch gezielte Förderungen für mittelständische Betriebe auf den Weg geben und auch für die Unterstützung in der Transformation und beim Klimaschutz. Und schließlich auch Energiekosten gehören zu den zentralen Aufgaben. Ich komme aus dem Harz, das ist ein Wahlkreis, in dem es sehr energieintensive Industrie gibt. Wir müssen runter mit den Energiekosten. Die Stromsteuersenkung ist ein Beispiel davon. Auch das werden wir sehr schnell auf den Weg geben.
Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen, bitte.
Ich komme zum Schluss, mein letzter Satz. Deshalb, ich freue mich auf die Diskussion im Finanzausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der nächste Redner in der Debatte für die AfD-Fraktion ist Herr Jürgen Kögel. Für ihn ist es heute seine erste Rede.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürger und liebe Steuerzahler. In der Bibel finden wir einen Spruch, der heißt: Mene, mene, tekel, ufa, sin. Und viele, die gebildet sind, wissen jetzt auch, wenn sie Bibel lesen, was das heißt. Gezählt, gewogen und so leicht erfunden. Ich glaube, dass wir heute, wenn wir uns über den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland unterhalten, darüber nachdenken müssen, wo denn die Schuldenuhr steht. Der damalige König zu Babel war am nächsten Tag schon nicht mehr an der Regierung. Und wir, die wir heute sitzen, hören nur mehr Ausgaben, mehr Ausgaben. Wir bezeichnen sogar Sondervermögen als Guthaben, obwohl wir genau wissen, dass es weitere Schulden sind. Meine Damen, meine Herren, als Banker muss ich sagen, wenn ich heute ein Rating machen müsste, und viele waren schon bei der Bank und haben das schon gemacht, was glauben Sie, wo die Bundesrepublik Deutschland heute stehen würde? Richtig, in der Sanierungsabteilung 3a. Und in der Sanierungsabteilung 3a folgt dann, liebe Kolleginnen, wissen Sie, was nach der Sanierungsabteilung 3a kommt? Die Abwicklung. Wir sind überschuldet, wir sind hochverschuldet und wir wollen unser Land vorwärts bringen. Das wurde vorhin schon vom Kollegen Gottschall gesagt, durch weitere Schulden. Meine lieben Freunde, das kann nicht wahr sein. Und ich muss immer wieder auch den Sozialdemokraten sagen, weil sie speziell das immer betonen. Wir geben mehr aus, dann wird alles besser. Nein, wir müssen heute sparen, damit sie von der Sanierungsabteilung wieder in die normale Kundenabteilung kommen. Wenn man wie ich seit 1985 kommunalpolitisch tätig sind, dann werden Sie mir recht geben, es sind immer die gleichen Sprüche. Aber heute möchte ich trotzdem nochmals betonen, wir müssen den Bundeshaushalt nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch neu kalibrieren. Und Orientierungsansätze für solche Vorhaben gibt es bereits in den USA bei unseren Freunden, wo die Regierung mit ihrer DOGE-Behörde, Department of Government Efficiency, zu Deutsch hört sich das gut ein, weil wir es dringend brauchen, Regierungseffizienz, Abteilung Regierungseffizienz, das fehlt uns ganz, ganz besonders. Eine weitere Hilfe, Herr Finanzminister, werden Sie wahrscheinlich nicht gleich annehmen wollen, aber bitte darüber nachzudenken wäre, und das habe ich selber schon Jahre eingeführt, dieser Ansatz Zero-Based Budgeting. Ich plädiere für die Einführung von diszipliniertem Zero-Based Budgeting, zunächst natürlich pilotiert an ausgewählten Ressorts. Der Grundsatz, meine Damen und Herren, ist recht einfach. Jede Ausgabe beginnt bei Null. Es gibt keinen Anspruch auf Fortschreibung, sondern jede Abteilung, jedes Projekt, jedes Ministerium muss sich jährlich neu rechtfertigen. Eine Effizienzanalyse nach dem jeweiligen Budgetzyklus muss mit einer rein wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Prüfung durchgeführt werden, frei von ideologischen Wertvorstellungen und Aspekten des Machterhalts bestimmter Amtsinhaber. Mit der Kombination aus klarer Ausgabendisziplin, struktureller Verwaltungsreformen, gerechter Steuerarchitektur und einem modernen Haushaltscontrolling zeigen wir, dass ein starker Staat, ein zukunftsorientierter Investitionskurs und ein ausgeglichener Haushalt kein Widerspruch ist. Es ist möglich. Es ist möglich, meine Damen, meine Herren. Und ich beende meinen Vortrag mit den Worten unseres ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss. Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Disziplin, Planung und Mut. Herr Finanzminister, ich stehe gern für Fragen später zur Verfügung.
So, das war die erste Rede. Da bin ich jetzt auch bei der Zeit ganz großzügig gewesen. Müssen wir jetzt dann schauen, wie wir das lösen. Vielleicht an der Stelle noch mal zum allgemeinen Prozedere. Das ist ja heute so eine Testrunde für mich hier auch. Also kurz bevor Ablauf der Redezeit drücke ich einen Knopf, da steht Signal Redner. Dann leuchtet da Präsident. Und wenn wir halbwegs hier gut fertig werden wollen, auch in Zukunft, sage ich dann, wenn die Redezeit abgelaufen ist, in Zukunft kommen Sie jetzt bitte zum Schluss. Und dann wäre es ganz schön, wenn wir das so hinbekommen. Also wie gesagt, dass die Redner einfach schauen, wenn der Präsident aufleuchtet, dann ist das kurz vor Schluss der Redezeit. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Redner in der Debatte. Das ist für die Unionsfraktion Fritz Günzler. Heute dann Fritz ohne Doktor. So schnell ist er wieder weg, genau.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Finanzminister! Der Koalitionsvertrag unter dem Titel Verantwortung für Deutschland hat völlig zu Recht das erste Kapitel der Wirtschaft gewidmet. Weil die Wirtschaft ist der Schlüssel dazu, dass es in unser Land wieder vorwärts geht. Und wenn wir uns die Analyse ansehen, das ist heute ja auch mehrfach angesprochen worden, sieht es nicht gut in unserem Land aus. Wir sind im dritten Jahr der Rezession. Wir haben den Rückgang der Industrieproduktion. Wir haben die höchsten Insolvenzzahlen seit 10 Jahren. Wir müssen sehen, dass die Investoren unserem Land den Rücken kehren, weil wir Kapitalabflüsse von fast 100 Milliarden pro Jahr haben. Es zeigt sich, wir müssen was tun, damit der Standort Deutschland wieder nach vorne kommt. Und dass es teilweise auch ein hausgemachtes Problem ist, sehen wir daran, dass weltweit die Wirtschaftswachstumszahlen andere sind. Wir sind konjunkturschlusslicht in der Welt. Wir sind, so müssen wir es leider konstatieren, wieder der kranke Mann Europas, was die wirtschaftliche Situation angeht. Und von daher ist es gut, dass wir in dieser Koalition dieses Thema voranstellen und dieses Thema auch schnell lösen wollen, zum Wohle der Menschen. Steuerpolitik ist da eine wichtige Stellschraube. Steuerpolitik ist immer Standortpolitik. Und der Koalitionsvertrag, man weiß, man könnte sich immer ein bisschen mehr vorstellen. Und wenn man verhandelt, kommt man zu einem Ergebnis. Aber ich will Ihnen ausdrücklich sagen, dass auch aus meiner Sicht und aus der Sicht der Union
das eine gute Grundlage ist, die Dinge zu erreichen, die ich eben skizziert habe, dass wir wieder nach vorne kommen. Wir haben ein abgestimmtes Konzept vorgelegt. Und das Erfreuliche ist, dass wir in dem Koalitionsvertrag auch zeigen, dass wir ein gemeinsames Verständnis über die Lage mittlerweile entwickelt haben. Und die gemeinsame Kraftanstrengung ist, unser Land wieder wettbewerbsfähig zu machen. Das hat sowohl der Kanzler gestern in seiner Regierungserklärung sehr deutlich gemacht und soeben auch der Bundesfinanzminister. Von daher haben wir eine klare Zielvorgabe, und die werden wir mit diesen Dingen, die wir dort vereinbart haben, auch erreichen können. Und da ist es entscheidend, dass wir zeitnah, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, noch vor der Sommerpause einige steuerpolitische Dinge festlegen. Es gibt den Investitionsbooster, den wir wollen, 30% degressive Abschreibung über 3 Jahre und danach den Einstieg in die Senkung der Körperschaftssteuern. Und es macht sogar Sinn, es so aufeinander aufzubauen. Wenn Sie sich mit Ökonomen beschäftigen oder Studien beschäftigen, werden Sie immer sehen, dass Sie die schnellsten Investitionsanreize dadurch erreichen, in dem Moment, wo Sie Abschreibungsbedingungen verbessern, unter Umständen auch Prämien gezahlt. Darüber haben wir ja auch mal diskutiert, aber wir haben uns nun auf Abschreibung geeinigt, das halte ich auch für richtig, geeinigt. Und dass wir danach dann in die Körperschaftssteuersenkung gehen, das hat übrigens auch den Vorteil, dass Sie die Abschreibung bei höheren Steuersätzen haben und dann in Folgen dann die niedrigen Steuersätze, wenn Sie dann hoffentlich die Gewinne aus der Investition tätigen. Also von daher ein kluges Konzept, was wir da gemeinsam aufgeschrieben haben, und es ist auch dringend erforderlich. Unser Steuersystem ist nicht mehr wettbewerbsfähig in der Höhe. Wenn wir thesaurierte Gewinne, also Gewinne, die im Unternehmen bleiben, mittlerweile mit über 30% besteuern, wenn Sie in einer Kommune mit hohen Gewerbesteuerhebesätzen sind, sind Sie mittlerweile bei 36%. Wir sind in der EU im Durchschnitt bei 21%, in der OECD bei 23%. Das zeigt, dass wir erhebliche Bedarfe haben und dass wir hier einsteigen. Und ganz wichtig ist, dass das, was wir vereinbart haben, auch in ein gemeinsames Gesetz jetzt schon reinschreiben, damit die Unternehmen Planungssicherheit bekommen und damit eine klare Botschaft bekommen, es lohnt sich, in Deutschland wieder zu investieren. Aber wir werden nicht nur die Unternehmen im Auge haben, sondern natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und von daher ist es richtig, die Senkung der Einkommensteuer für kleinere und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislaturperiode anzugehen. Und vielleicht haben wir ja die Kraft, auch in dem Zusammenhang noch mal über den Einkommensteuertarif insgesamt zu diskutieren. Es ist schon komisch, dass in den 70er Jahren man ungefähr das 16-17-fache brauchte, um Spitzensteuer des Durchschnittseinkommens brauchte, um Spitzensteuern zu bezahlen. Mittlerweile ist es das 1,2-1,3-fache. Also von daher sind Sie in Deutschland ziemlich schnell Spitzenverdiener. Und darüber könnte man ja auch mal diskutieren, dass man diese Punkte nach rechts verschiebt. Und das würde übrigens alle entlasten, wenn man da was macht. Aber wir haben auch jetzt schon sehr konkrete Punkte, die ich nicht alle aufzählen kann, verständlich, die kommen werden. Wir werden die Entfernungspauschale erhöhen. Wir werden die steuerliche Situation von Alleinerziehenden verbessern. Wir werden Arbeitsanreize schaffen, indem wir Überstundenzuschläge steuerfrei stellen, die Aktivrente einführen, dass wir Teilzeitprämien zahlen, dort, wo aus Teilzeit Vollzeit werden soll. Also von daher wichtige Punkte, die auch da schon gesetzt worden sind. Und zum Schluss meiner Rede möchte ich noch einen Punkt erwähnen, der mir auch ganz persönlich wichtig war, und ich bin froh, dass es gelungen ist, in den Koalitionsvertrag zu kriegen. Diese Koalition setzt auf das Ehrenamt. Und wir haben nicht nur eine tolle neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt mit der Kollegin Schlenderlein. Nein, wir setzen auch steuerpolitisch hier Punkte. Und wir haben uns entschieden, zügig die Übungsleiterpauschalen zu erhöhen, die Ehrenamtspauschale zu erhöhen. Das entlastet alle 600.000 Vereine, die wir in Deutschland haben, über 30 Millionen Ehrenamtler, die dort tätig sind. Ein klares Signal in die Gesellschaft hinein. Wir sehen, was ihr leistet, und dafür wollen wir euch auch steuerlich unterstützen. Meine Damen und Herren, wir haben uns viel vorgenommen.
Sie müssen jetzt ebenfalls zum Schluss kommen.
Wir haben uns viel vorgenommen. Ich bin froh, dass es jetzt losgeht. Als Fußballer würde ich sagen, gut, dass der Schiedsrichter jetzt angepfiffen hat. Lasst uns in die richtige Richtung spielen und viele Tore schießen. Herzlichen Dank.
So, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Herr Dr. Sebastian Schäfer das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, erst mit dem Haushalt wird Politik an vielen Stellen konkret und erst mit dem Haushalt wird deutlich werden, was Ihr Koalitionsvertrag tatsächlich bedeutet. Ich will nicht verhehlen, dass auch meine Fraktion Verantwortung trägt für den verspäteten Bundeshaushalt 2025. Die vergangene Regierung ist am Haushalt gescheitert und wir waren Teil dieser Regierung. Mit der Grundgesetzänderung am Ende der letzten Wahlperiode, die wir als Grüne Bundestagsfraktion mit ermöglicht haben, haben wir aber endlich die Voraussetzungen geschaffen, in unserem Land wieder echtes Wachstum zu ermöglichen. Obwohl die Infrastruktur, Straßen, Schienen, digitale Netze zu einem echten Wachstumshindernis geworden ist, obwohl unsere Sicherheit, und das ist die zentrale Aufgabe des Staates, für seine Bürgerinnen und Bürger gefährdet ist wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg durch den russischen Imperialismus, waren Sie von der Union nicht bereit, als Oppositionspartei eine Reform mitzutragen. Land vor Partei. Das gilt für die Union eben leider nur, wenn diese regiert. Manuel Hagel, Vorsitzender der CDU bei uns in Baden-Württemberg, verstieg sich sogar dazu, der Schuldenbremse eine Ewigkeitsgarantie auszustellen, kurz bevor am Ende die Teilreform doch beschlossen werden konnte. Und jetzt will der Außenminister von der CDU sogar 5% vom Bruttoinlandsprodukt für unsere Sicherheit ausgeben. Atemberaubend, wie Sie Ihre Position verändert haben, obwohl die geopolitische Wirklichkeit sich nicht geändert hat am 23. Februar. Wir werden heute Nachmittag die Ergebnisse der Steuerschätzung bekommen. Dann liegt wirklich alles vor, was eine Regierung für die Haushaltsaufstellung braucht. Jetzt warten unsere Länder und Kommunen dringend darauf, endlich wieder handlungsfähig zu werden und das Leben für unsere Bürgerinnen und Bürger spürbar zu verbessern. Ihr Parteifreund und Amtsvorgänger Jörg Kukies, lieber Lars Klingbeil, hat betont, dass alle Vorarbeiten getan sind für eine schnelle Vorlage des Bundeshaushalts. Und trotzdem wollen Sie unserem Land, den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen, unseren Kommunen erst im Herbst mehr Sicherheit geben, die es so dringend braucht, um aus dieser tiefen konjunkturellen Stagnation rauszukommen, in der wir stecken. Ich interpretiere dieses Aufschieben so. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sind zwar zahlreiche neue Ausgabenprojekte festgehalten, aber gänzlich ohne Priorisierung, ohne nachhaltige Finanzierung, ohne generationengerechten Ansatz. Sie stehen jetzt vor dem Dilemma, die ersten Enttäuschungen mit dem Bundeshaushalt kommunizieren zu müssen. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die Fraktion Die Linke, Herr Christian Görke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Finanzminister Klingbeil, was Sie vorhin vorgestellt haben an Allgemeinplätzen, vor allen Dingen in Bezug auf Steuergerechtigkeit, das muss ich ehrlicherweise sagen, hat meine Fraktion enttäuscht und ist auch ein Armutszeugnis. Und zur Wahrheit gehört, dass die Union, aber vor allen Dingen Sie auch als SPD, ja, Steuerentlastungen in Deutschland für die hart arbeitende Mitte angekündigt haben. Ich habe noch mal nachgeguckt, weil ich gedacht habe, ich habe da irgendwas falsch verstanden. Bayerischer Rundfunk, 24.10.24, Zitat von Ihnen. Wir werden als Sozialdemokratie eine grundlegende Einkommensteuerreform durchsetzen, die 95% der Steuerzahler entlastet. Und herausgekommen, meine Damen und Herren, das wissen wir, sind homöopathische Dosen, Gastrosteuer, Stromsteuer und Agrardiesel. Und lediglich eine Absichtserklärung, die Einkommensteuer in 2 Jahren absenken zu wollen. Konkretes Konzept, Fehlanzeige, Finanzierungsvorbehalt. Und machen wir uns nichts vor, Sie werden ja nachher die Steuerschätzung gleich vorstellen. Ich kann erahnen, was daraus wird. Das wird eine Absichtserklärung, die auf dem Papier steht. Und das ist geduldig. Herr Klingbeil, vielleicht auch noch mal zu Ihrem Wahlhit Mehrwertsteuersenkung Lebensmittel. Abgesehen davon, dass Sie den ja von uns übernommen haben. Aber das Gebot ist ja auch, steht ja auch nicht drin. Das Gebot der Stunde ist eben Preise runter und Kaufkraft stärken. Und damit kann man natürlich auch die lahmende Konjunktur ankurbeln. Und das ist allemal besser als Steuergeschenke für Unternehmen. Erst die Superabschreibungen und dann jetzt noch die Körperschaftssteuer runter. Und ich habe immer gedacht, das kann doch kein Sozialdemokrat hier so nach vorn stellen. Aber das haben Sie gemacht. Und ich sage Ihnen, das sind tote neoliberale Ideen, die Sie hier reiten. Und die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Sie brauchen volle Auftragsbücher und keine pauschalen Steuersenkungen hier mit der Gießkanne. Das will ich hier noch mal sehr deutlich sagen. Und Zahlen täuschen nicht. Falls Sie sich erinnern, 2001 bis 2008 gab es große Steuersenkungen für Unternehmen. Auch damals versprach man sich eine große private Investitionswelle. Nur die gab es nie. Die private Investitionsquote lag im Jahr 2000 bei 20% der Wirtschaftsleistung zum BIP und seitdem immer wieder gefallen und nie wieder so hoch gewesen. Also statt Steuergeschenken hätte es ein konkretes Konjunkturpaket gebraucht. Insofern ein wirklicher Offenbarungseid, den Sie hier heute geleistet haben. So wird das nichts mit der Sozialdemokratie hier und mit der Wiederauferstehung.
Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen.
Ich komme zum Schluss. Der letzte Satz, Frau Präsidentin. Wenn Sie der Union hier die Aktentasche beim Asylstopp und der Abschaffung des Bürgergeldes tragen, ich hätte mir so viel Initiative bei mehr Steuergerechtigkeit gewünscht. Insofern sind Sie ein Totalausfall in diesem Bereich. Vielen Dank.
Der nächste Redner in der Debatte ist für die Unionsfraktion Florian Ossner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Lars Klingbeil, vielen herzlichen Dank für Ihr gütiges Angebot, mit dem Parlament, mit den Haushältern zusammenarbeiten zu wollen. Ich kann dieses Angebot nur erwidern und ich denke, das ist auch wirklich Grundvoraussetzung für gute Haushalte 25 und 26. Herzliches Dankeschön dafür. Wir brauchen wieder Stabilität und Ordnung in unserem Land. Ich glaube, das ist unbestritten. Deutschland bekommt jetzt den dringend notwendigen Politikwechsel mit einer starken Bundesregierung unter Führung von CDU, CSU und Bundeskanzler Friedrich Merz. Das hat sich bereits in der ersten Regierungserklärung gestern gezeigt und man kann dazu nur gratulieren. Wir haben bereits am ersten Tag begonnen, die Lage an der Grenze zu ordnen und zu steuern, sowie vor allem die irreguläre Migration wirksam zurückzudrängen. Das beschäftigt massiv die Menschen in unserem Land. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gebührt da besonderer Dank. Wir packen die heißen Eisen an. Genauso werden wir die Wirtschaft wieder ankurbeln und Arbeitnehmer sowie Unternehmer entlasten, damit sich die Leistung wieder lohnt. Wir brauchen eine Agenda für die Fleißigen, denn die Bürgerinnen und Bürger wie auch die vielen mittelständischen und familiengeführten Unternehmen leiden unter Bürokratie sowie den hohen Steuern und Abgaben. Eine vernünftige Haushalts- und Finanzpolitik fällt und steht mit einem spürbaren Wirtschaftswachstum. Ohne Wirtschaftswachstum haben wir keine planbaren Steuereinnahmen und auch keine und vor allem hohe Risiken im Sozialversicherungsbereich. Deshalb müssen sich alle, wirklich alle politischen Entscheidungen ausschließlich einem Ziel unterordnen, nämlich dem, was Wachstum und Beschäftigung in unserem Land dient. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen gerne ein paar Beispiele aufzeigen, wie wir das künftig konkret organisieren. Wir werden die Unternehmenssteuerreform reformieren und Anreize für mehr Investitionen setzen. Wir werden Die degressive Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen von 30% rückwirkend auch für dieses Jahr, aber auch für die kommenden 2 Jahre einführen, sowie die Körperschaftssteuer in 5 Schritten um jeweils 1 Prozentpunkt senken. Wir senken die Stromsteuer und reduzieren die Netzentgelte und wir erhöhen die Pendlerpauschale auf 38 Cent ab den ersten Kilometer. Das ist eine spürbare Entlastung für alle Pendler und damit auch eine spürbare Entlastung für den gesamten ländlichen Raum. Und es geht noch weiter. Wir senken die Gastrosteuer auf 7% und führen die Agrardieselrückvergütung für Landwirte wieder ein. Anstelle eines Bürgergeldes kommt die neue Grundsicherung. Und wir wollen auch künftig Rentnerinnen und Rentnern ermöglichen, einen Hinzuverdienst bis zu 2.000 Euro steuerfrei zu ermöglichen. Das alles im Paket entfesselt Kräfte in unserem Land und schafft eine neue wirtschaftliche Dynamik, die wir jetzt dringend brauchen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der immense Spardruck im Kernhaushalt bleibt. Hier gilt nach wie vor die Schuldenbremse. Und das ist auch richtig so. Wir dürfen keine zukünftigen Generationen unnötig belasten. 1% Wirtschaftswachstum pro Jahr entspricht 45 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Zur Realität gehört eben auch, Projekte im Koalitionsvertrag stehen und fallen mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Mit dem Sonderpaket Infrastruktur als Ergänzung werden wir in den kommenden Jahren systematisch die Infrastruktur Deutschlands modernisieren. Wichtig wird künftig vor allem sein, in dem sogenannten Errichtungsgesetz zum Sondervermögen klare Ziele und Investitionsfelder zu definieren und eine Erfolgskontrolle damit zu verknüpfen. Aktuelle Beispiele zeigen, dass jeder investierte Euro in Infrastruktur das Bruttoinlandsprodukt um etwa 3 Euro steigen lässt. Das hebelt privates Kapital, denn eines ist klar, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Hausmeister möchte ich dick unterstreichen, wenn wir nicht zu alledem zusätzlich Strukturreformen in Angriff nehmen, Planungsprozesse und Genehmigungsverfahren beschleunigen sowie spürbar Bürokratie abbauen, werden wir schnell merken, dass Geld alleine nicht ausreicht. Wir müssen schneller, einfach und effizienter werden. Wir bringen Deutschland wieder auf Modernisierungskurs. Herzliches Dankeschön fürs Zuhören.
Der nächste Redner in der Debatte ist für die AfD-Fraktion Herr Jörn König.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Steuerzahler! Herr Finanzminister Klingbeil, ich bewundere Ihren Mut. Eine erste Rede als Finanzminister ohne eine einzige Zahl – das ist sehr mutig. Die Regierung hat große Worte gemacht, aber auch diese Regierung wird hart an die Wand der Realität klatschen. Die Wahl von Friedrich Merz war die teuerste Kanzlerwahl aller Zeiten. Etwa 1,7 Billionen Euro Schuldenermächtigung wurden dem deutschen Steuerzahler aufgebürdet, nur um diesen Machtwechsel zu ermöglichen. Um es mal plastischer auszudrücken, das sind fast 100.000 Euro pro Nettosteuerzahler. 2 Jahre für einen Durchschnittsverdiener. Im Grunde wurde das Rentenalter gerade um 2 Jahre hochgesetzt. Das ist keine seriöse Finanzpolitik. Das ist ein beispielloser Angriff auf die Generationengerechtigkeit. Deutschland steht ohnehin schon mit über 2,5 Billionen Euro Schulden da. Die Regierung startet mit einem Rekorddefizit und das bei sinkender Wirtschaftsleistung. Sparen wäre das Gebot der Stunde. Stattdessen erleben wir eine Staatsquote von fast 50%, eine der höchsten weltweit. Das ist leistungsfeindlich, unsozial und schlichtweg nicht tragbar. Der Mittelstand, die Familien, Arbeitnehmer, sie alle werden erdrückt von Bürokratie und Steuern. Meine Damen und Herren, wir von der AfD haben einen besseren Plan. Wir haben unsere Steuerreform 25, die wir schon im letzten Oktober vorgestellt haben. Alle Erträge werden mit 25% besteuert. Die Bemessungsgrundlage richtet sich nach dem Kirchhoff-Modell. Zusätzlich schaffen wir alle Steuerausnahmetatbestände ab. Und endlich eine einfache, klare Familienförderung, die Eltern wirklich entlastet. Bei der Steuerreform 25 zahlt eine Familie mit 3 Kindern erst ab 70.000 Euro überhaupt Steuern. Das muss man mal vergleichen mit dem heutigen Zahlen. Es sind 12.000 Euro für diese Familie, die sie einspart. Und das Beste, unsere Steuerreform funktioniert ohne neue Schulden. Wir streichen einfach überflüssige Ausgaben für die illegale Massenmigration, für kalte Luft, genannt Klimaschutz, und auch für unsinnige Entwicklungshilfe wie Radwege in Peru. Damit schaffen wir echte Entlastung, ohne den Staat zu schwächen. Unabhängige Institute bestätigen unser Konzept. Das Institut der deutschen Wirtschaft, IW in Berlin, sicherlich kein AfD-nahes Haus, hat die Steuerpläne der Parteien verglichen. Ergebnis: Die AfD entlastet gerade die Arbeitnehmer mit Einkommen bis zu 41.000 Euro am stärksten, nämlich um 5,1%. Wissen Sie, was dagegen Kanzler Merz gestern angekündigt hat? Eine klitzekleine Reform, nur für Unternehmen, nichts für Arbeitnehmer, nichts für Familien. Das Schlimmste ist, dass dieses Unternehmenssteuerreformchen erst in 3 Jahren kommen soll, 2028. Wenn dann also die Unternehmen in 3 Jahren weg sind, dann macht diese Regierung aus Union und SPD ein Reformchen mit wenigen Prozenten Entlastung, damit die Unternehmen wieder zurückkommen. Das ist vollkommen irre. Wenn man nicht wüsste, dass der Kanzler aus dem Sauerland kommt, dann müsste er aus Schilda kommen. Dieses Unternehmenssteuerreformchen ist so sinnlos, wie Sonnenlicht in Säcken einzufangen und speichern zu wollen.
Die nächste Rednerin in der Debatte ist für die Unionsfraktion Frau Mechthilde Wittmann.
Frau Präsidentin, Herr Bundesfinanzminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nun habe ich zum zweiten Mal nach dem ersten Zuruf aus den Grünen gehört, der Bundesfinanzminister hätte keine Zahl genannt. Das hat er sehr wohl. Der Bundesfinanzminister hat Ihnen nämlich erklärt, dass die von uns beschlossenen Schulden, die in Sondervermögen gepackt werden könnten, in keinem einzigen Cent bisher aufgenommen worden sind. In keinem einzigen Cent. Wir haben uns lediglich die Möglichkeit geschaffen, dass wir das tun können, was Ihr Wirtschaftsminister, und darum bin ich sehr dankbar, dass der Zuruf zunächst von Ihnen kam, in all der Zeit nicht geschafft hat, nämlich Investitionen in Deutschland so anzureizen, dass, wie einer meiner Vorredner dies gesagt hat, dann auch entsprechendes Wirtschaftswachstum entsteht. Und wenn Sie meinen, keine einzige Zahl, dann sage ich Ihnen, unter Ihrem Wirtschaftsminister ist das Bruttoinlandsprodukt in 2024 um 0,2% gesunken, wie im Jahr davor auch schon die Senkung und auch jetzt.
Frau Kollegin, ja. Lassen Sie eine Zwischenfrage aus
der
AfD-Fraktion
zu. So, und auch dieses Jahr stehen wir wieder vor der Herausforderung, eine Rezession jetzt noch abwenden zu können. Und das werden wir, und zwar gemeinsam mit der Fraktion der SPD, wir als Union und Sie, Herr Bundesfinanzminister, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in einer tatsächlich guten Arbeitskoalition tun, in allen Häusern, indem wir einerseits stark konsolidieren, aber auch alle Bereiche nutzen, die wir zum Investitionsanreiz brauchen. Ich darf dazu die nächste Zahl nennen. Die öffentlichen Investitionen in Deutschland sind preisbereinigt bisher nur um 1,6% höher als vor Corona. In den USA beispielsweise liegen wir bei einem Wachstum von mehr als 15%. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da jeder Euro Bürgereigentum ist, jeder Euro ist von unseren Bürgern an uns gegeben, haben wir damit das zu tun, was sie brauchen, nämlich dieses Land wieder nach vorne bringen.
Der Investitionsstau in Deutschland ist derzeit etwa 177 Milliarden allein bei den Städten und Gemeinden. Er liegt etwa bei 200 Milliarden im Klimaschutzmaßnahmen, bei 127 Milliarden für Verkehrswege und ÖPNV, 42 Milliarden für Bildung, 37 Milliarden für Wohnungsbau. Meine Herrschaften, Sie können Zahlen ohne Ende von mir haben. In Summe sagt uns dieses nur eines. Wir brauchen mehr Investitionen, auch aus dem privaten Sektor, denn auch dort liegen wir mit nur 8,3% unter den Vor-Corona-Ausgaben. Und deswegen wollen wir nicht nur die bereits benannten Maßnahmen ergreifen, sondern wir wollen insbesondere auch das private Kapital mobilisieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür brauchen wir keinen Cent aus dem Sondervermögen abrufen. Dafür brauchen wir Handlungs- und Gestaltungswillen, aber dafür brauchen wir vor allen Dingen eines, nämlich das Vertrauen der Bürger und der Wirtschaft wieder in diese Regierung. Und das kann sie zu Recht erwarten. Wir wollen mit Ihnen, Herr Bundesfinanzminister, innovative Finanzmarktprodukte auf den Weg bringen, um auch das brachliegende Geldvermögen in unserem Land zu hebeln. So sind etwa 9,3 Billionen Euro derzeit nicht im Investitionskreislauf.
Frau Kollegin, davon, es gibt noch mal eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion.
Davon Bargeld und Einlagen bei 3,4 Billionen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Allein dieses würde uns die Infrastruktur, Bildungs-, Wohnungsbau und auch weitere Investitionen mitfinanzieren. Lassen Sie uns das entsprechend angehen. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir uns auch noch einmal mit der Novelle der Solvency II unterhalten müssen. Die europäischen Versicherer halten derzeit Hunderte von Milliarden Euro, die sie brauchen, in Kapitalreserven. Wir aber brauchen dieses Geld am Arbeiten. Und deswegen müssen wir die Kapitalanforderungen für Infrastrukturprojekte und Wagniskapital heruntersetzen. Wir müssen die additiven nationalen Kapitalpuffer abschaffen und müssen auf diese Art und Weise wieder zu Maßnahmen kommen, dass dieses Geld einfließt in den Kreislauf, arbeiten kann und uns damit den Kickstart dafür liefert, dass diese Wirtschaft und dieses Land wieder nach vorne kommen. Und darüber hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich noch ein altes Thema ansprechen, auf das wir uns im Koalitionsvertrag aber prima geeinigt haben, nämlich die Altmittel des Restrukturierungsfonds. Wir wollen diese, die wir damals als nationale Bankenabgabe eingesammelt haben und nicht mehr brauchten, weil es sich überlappt hat mit den europäischen Regelungen, wir wollen dieses jetzt in einen Mittelstandsfonds geben, der dann direkt ausgereicht werden kann. Dafür brauchen wir noch nicht mal einen Haushalt 2025. Das können wir sofort umsetzen. Wir können damit 2,3 Milliarden Euro freisetzen, die über unsere Institute ausgereicht werden können für entsprechende Finanzierungen im Mittelstand. Ich glaube, das wäre eine ganz großartige Idee, wie wir die ersten Public-Private-Partnership-Modelle anreizen können und auf den Weg bringen können. Und wir sparen uns nebenbei auch noch ein paar Kosten, denn wir wissen alle, eine andere Lösung würde beklagt werden, würde enorme Zins- und Prozesskosten verursachen. Und auch dieses brauchen wir nicht. Es gibt weitere Akte wie DORA. Lassen Sie uns darüber in den nächsten Wochen sprechen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Den Schluss in der Debatte macht von der AfD-Fraktion Herr Julian Schmidt. Für ihn ist es seine erste Rede.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Verantwortung für Deutschland. Dieser Titel ist genauso nichtsaussagend und mutlos wie der gesamte Inhalt Ihres Koalitionsvertrages. Sie übernehmen eben keine Verantwortung. Sie sind nicht bereit, die Reformen anzugehen, die unser Land wirklich braucht. Keine grundlegende Steuerreform, keine Deckelung der Sozialabgaben, keine echten Entlastungen für unsere Bürger und Unternehmen. Was Ihnen offensichtlich sehr wichtig ist, denn es kommt gleich zweimal in Ihrem Vertrag vor, Zitat, wir prüfen die Einführung eines ziel- und wirkungsorientierten Haushaltswesens. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, bisher war das Haushaltswesen ziel- und wirkungslos. Und ob Sie das ändern wollen, das müssen Sie erst noch prüfen. Meine Damen und Herren, nicht prüfen, sondern machen. Sie verschleppen die Probleme genauso wie Ihre Vorgänger, und Sie schieben Ihre Verantwortung ab. Sie schieben sie ab auf die jungen Menschen in unserem Land. Und Sie schieben sie ab auf die Kommunen, denen Sie grundgesetzwidrig Jahr für Jahr neue Aufgaben, neue Ausgaben aufhalsen ohne für die entsprechende Gegenfinanzierung zu sorgen. Wären Sie doch nur immer so konsequent bei Abschiebungen wie bei der Abschiebung mit Verantwortung. Die höchsten Steuern und Abgaben weltweit. Und trotzdem sind Sie nicht in der Lage, die grundlegendsten Aufgaben unseres Staates aus dem regulären Haushalt zu finanzieren. Aber anstatt dass Sie dieses gewaltige strukturelle Problem angehen, verstecken Sie sich hinter einem Berg von Schulden. Dieses Geld werden junge Menschen in Zukunft hart erarbeiten müssen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir ganz genau hinschauen werden, wofür Sie dieses Geld ausgeben. Dankeschön.
Weitere Wortmeldungen zu diesem Themenbereich liegen nicht vor, sodass wir jetzt dann zu einem neuen Bereich kommen.